Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 197. Sitzung. Sie heißt Kurzer Prozess. Ja, Kurzer Prozess ist das, was wir eigentlich erhofft hatten zu machen, als wir den Corona-Ausschuss gegründet haben. Wir dachten, die ganze Geschichte geht 4 bis 6 bis maximal 8 Wochen und dann ist alles auf dem Tisch und man weiß Bescheid und die Bundesregierung wird sich entschuldigen und wird sagen, wir haben uns, ja, war ein Fehlalarm, so wie ja dann später Stefan Kohn das auch in den Raum gestellt hat. Und wir gucken mal, dass wir die Sachen jetzt wieder zurechtdrehen. Nun, jetzt sind wir 4 Jahre später und es ist vieles immer noch ungeklärt, aber man sieht auch, dass einiges doch jetzt langsam ans Tageslicht kommt, so wie jetzt die von Paul Schreier von Multipolar freigeklagten RKI-Protokolle auch zeigen. Da haben sehr viele Leute sehr große Anleihen bei der Wahrheit gemacht und oder Schulden bei der Wahrheit und jetzt rächt es sich auch in gewisser Weise. Also es ist wichtig, dass wir uns das alles näher anschauen. Ich bin froh, dass die Sitzung heute stattfinden kann. Letzte Woche habe ich ja eben nur einen der letzten überlebenden Virenfamilienmitglieder beherbergt. Oder jedenfalls war sie ja eine Zeit lang sehr, sehr stark vom Aussterben bedroht. Jetzt ist sie wieder da, hat eben auch sich dann bei mir mal inkrustiert. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch die Sitzung einigermaßen vernünftig durchstehen kann, ohne hier alle mit den entsprechenden Symptomen zu quälen. Ja, ich freue mich. Unser erster Gast ist Rechtsanwalt Wilfried Schmitz. Und wir wollen heute mal sprechen, auch über was, wie will man sagen, was juristisch-prozessuales teilweise, jedenfalls über das Notwehrrecht der Ärzte, was ja doch jetzt auch eine Rolle spielt. Und wir sehen, den Ärzten wird ja jetzt auch teilweise mehr auf den Leib gerückt, weil man eben sagt, es ist so, ihr habt nicht richtig aufgeklärt. Also das, was wir eigentlich vor einigen Jahren noch immer gesagt haben, dass da eine große Gefahr für die Ärzte auch liegen könnte, wurde ja dann so weggewischt. Kein Problem, keine Haftung, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Aber tatsächlich kann es eben möglicherweise doch ein bisschen anders aussehen. Und vielleicht tut derjenige Arzt oder hat derjenige Arzt auch gut daran getan, der sich eben gewehrt hat und da nicht mitgemacht hat. Ja, jetzt ist gerade Wolfgang Wodak auch aufgetaucht. Wolfgang, ich weiß nicht, ob du uns schon sehen, hören kannst. Ich begrüße dich jetzt einfach mal. Hallo, Wolfgang. Hallo.
Hallo.
Ja, genau. Dann, Wilfried, ich übergebe dir mal das Wort.
Ja, grüß Gott zusammen. Hallo Viviane, Herr Dr. Wodak, danke für die Einladung. Der Anlass ist eben, klar, die Verteidigung von dem Arzt Heinrich Habich in Bochum. Das hat bei mir ja fast das ganze Jahr 2023 ausgefüllt. Und ich habe dann gesehen, da wurde mir also mehrfach ein Video zugespielt eines Arztes, der wollte sich eben mal zu dem Notwehrrecht der Ärzte äußern. Und das ist mir dann irgendwie ungebeten gleich 7, 8 Mal zugeschickt worden. Und dann habe ich gesehen, wie schlecht der Informationsstand in dem Bereich ist. Also der ist eigentlich gar nicht vorhanden, weil in diesem Video wurde eigentlich nur darauf verwiesen, also Ärzte hätten ja ein Notwehrrecht nach 227 BGB. Schon mal die falsche Hausnummer in dem Kontext. Und als wenn damit alles gesagt wäre. Ja, also das kann man durchaus vertiefen. Also es ist ja so, man könnte natürlich auch das Phänomen eines PKW so beschreiben. Ein PKW hat eine Hupe und 4 Räder und ein Motor ist da vielleicht auch noch irgendwo. Und damit ist alles gesagt. Aber jeder Ingenieur wird Ihnen bestätigen können, ne, dass eben das Phänomen PKW sehr viel komplexer ist und man sehr viel mehr dazu sagen kann. Außer dass es hupen kann, 4 Räder hat, ne, und vielleicht einen Motor. Und so ist es auch mit dem Notwehrrecht. Also man muss sich damit schon befassen, ja, auch ernsthaft befassen, weil es eben so viele Ärzte und Ärztinnen betrifft. Ich habe das eben getan im Rahmen der Verteidigung und dann nochmal vertieft, eben auch im Rahmen der Revision. Bei dem Heinrich Habich gab es ja 2 Teilurteile. Und in den Revisionen zu diesen Teilurteilen war natürlich einer der Schwerpunkte auch eben die Frage der Rechtfertigung und oder Entschuldigung von Heinrich Habich. Also für alle Nichtjuristen nur noch mal zum Verständnis. Man kann nur dann von einer Strafbarkeit reden, wenn der objektive und subjektive Tatbestand erfüllt ist. Der objektive Tatbestand, das, was also im Gesetz steht. Und bei den Vorsatzdelikten ist eigentlich ungeschrieben klar, die können nur mit Vorsatz begangen werden. Es gibt dann auch Fahrlässigkeitsdelikte, die spielen hier aber keine Rolle. Und dann muss eben, wenn der Tatbestand erfüllt sein sollte, auf der nächsten Stufe geprüft werden, Rechtswidrigkeit, gibt es hier vielleicht Rechtfertigungsgründe? Und hier gibt es einige, die man eben vertieft prüfen muss, ja, und die sich auch geradezu aufdrängen. Und dann gibt es immer noch, selbst wenn Rechtfertigungsgründe nicht greifen, immer noch die Ebene der Schuld, gibt es vielleicht Entschuldigungsgründe, auf die sich jemand eben der Situation berufen kann. Das sind also aus meiner Sicht alles hochspannende Fragen. Ich möchte nur klarstellen, dann auch gleich einleitend, also der Schwerpunkt wird dann hier jetzt auf der Frage der Rechtfertigung, der Entschuldigung der Ärzte liegen. Na, selbstverständlich muss der Anwalt im ersten Schritt prüfen, ob der Tatbestand, der angeklagte Tatbestand, überhaupt erfüllt ist. Das war für mich sehr überraschend. Ich habe da mal vor einigen Monaten einen Beitrag gelesen, wo dann eben ein Richter, der nicht allzu kritisch wohl war, einfach pauschal in den Raum stellte, Heinrich Habich hätte sich strafbar gemacht, aber ohne zu prüfen, ob er sich nun wirklich strafbar gemacht hat, ja, also ob der Tatbestand überhaupt erfüllt ist, weil hier gibt es wichtige Fragen. Und wer es nicht weiß, ne, also der sollte mal hier eben zum Beispiel solche Kommentare lesen, hier von Kiesling zum Infektionsschutzgesetz, weil da wird eben § 74 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz gewürdigt. Das ist einer der Straftatbestände, die hier zur Anklage kamen. § 74 Absatz 2 Strafgesetzbuch hat eben den Wortlaut, ich vereinfache das ein bisschen, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einen § 73 Absatz 1a Nummer 8 bezeichnete Handlung begeht, indem er wissentlich eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 zur Täuschung im Rechtsverkehr nicht richtig dokumentiert. Wer sich hier in die Kommentarliteratur einarbeitet, wird feststellen, dass es hier wohl eine Strafbarkeitslücke gibt. Ja, das heißt, von dieser Norm, dafür gibt es gewichtige Stimmen, also auch hier in diesem Kommentar, werden nur solche Handlungen erfasst, dass die eben so aussehen, dass jemand tatsächlich geimpft hat und das dann unrichtig dokumentiert hat. Ja, eben nicht erfasst wird vom Wortlaut dieser Norm, 74 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz, eben der Sachverhalt, dass jemand eben tatsächlich nicht geimpft hat, wie sie ihm das ja vorgeworfen haben, und er das dann eben aber trotzdem dokumentiert. Das ist ganz wichtig. Ja, das heißt, 74 Absatz 2 scheidet im Grunde schon aus. Der Tatbestand ist schon nicht verwirklicht. Und das jetzt hier weiter zu vertiefen, könnte man machen, ist aber vielleicht für juristische Laien nicht so interessant. Aber es lohnt sich eben, da vertieft einzusteigen. Da gibt es wohl eine unbeabsichtigte Strafbarkeitslücke, aber keine Strafe ohne Gesetz. Das heißt, insofern wäre dann der Angeklagte freizusprechen. Ja, und dann stellen sich natürlich noch weitere Fragen, die sind dann recht spannend. Wie ist das Konkurrenzverhältnis eben zwischen 74 Absatz 2 und 278 Strafgesetzbuch? Ist hier 278 überhaupt noch einschlägig, wenn eben 74 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz Lex Specialis ist? Dafür gibt es auch durchaus Argumente, die habe ich auch so geltend gemacht. Und natürlich ist bei 278 Strafgesetzbuch dann spannend, darüber nachzudenken, ob auch hier der Tatbestand erfüllt ist. Also 278 betrifft das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Und bei dem Heinrich Habich war ja auch eben der besonders schwere Fall angeklagt. Eben nach 278 Absatz 2 liegt ein besonders schwerer Fall dann vor, in der Regel dann vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von unrichtigen Ausstellen von Gesundheitszeugnissen verbunden hat, Impfnachweise oder Testzertifikate betreffend übertragbare Krankheiten unrichtig ausstellt. Wenn man das Gesetz genau nimmt, wörtlich nimmt, ja, dann sind also Impfnachweise nach Absatz 2 Gesundheitszeugnisse im Sinne, ne, von Absatz 1 und Absatz 2. Aber hier sollte jeder Anwalt, der einen solchen Fall zu verteidigen hat, doch egal, was eben Rechtsprechung dazu schon bisher ausgeurteilt hat, mal auch zur Aufklärung des Gerichts vertieft eben, ne, darüber nachdenken, können wir hier in dem Kontext überhaupt von einer Schutzimpfung sprechen und sind Eintragungen dazu, die sich eben auf Covid-19 Geninjektionen beziehen, überhaupt Impfnachweise? Weil nochmals, ne, das im Strafrecht gilt das eben sehr ausgeprägt, ja, der Grundsatz, keine Strafe ohne Gesetz. Und wenn das Gesetz unzureichend ist, ne, dann ist das so. Ja, wenn es da Lücken gibt, die zu einer Strafbarkeitslücke eben führen, auch wenn sie noch so unbeabsichtigt ist, dann ist eben der Angeklagte freizusprechen. Ich habe natürlich dann sehr umfangreich schon vor der Urteilsverkündung natürlich dazu vorgetragen und das dann später in der Revisionsbegründung vertieft, dass eben hier nicht von einer Impfung gesprochen werden kann. Ja, einfach als Anregung an das Gericht, da bitte darüber nachzudenken, auch an jetzt an das Revisionsgericht, Bundesgerichtshof. Ist das denn so selbstverständlich, hier von einer Schutzimpfung zu reden? Ja, da kann man ganz viel sagen, das habe ich noch getan. Die Quellen sind eben zugänglich, mittlerweile ja auch schon in der Tagespresse zu finden. Also ihr wisst ja alle, es gab da diese Artikel von der Berliner Zeitung, wo da diese Diskussion entstanden ist. Sind das wirklich Impfstoffe? Sind das Gen? Ist das Gentechnik? Und das sind Grundsatzfragen, die müssen geklärt werden. Ja, und das habe ich dann eben auch getan. Damit komme ich nach diesen einführenden Klarstellungen, ne, mal zu den Grundsatzfragen, über die wir eigentlich heute reden wollten. Und zwar ist ein solcher Arzt, ne, gegebenenfalls, also jetzt mal nur unterstellt, ja, der Tatvorwurf lautet, wie gesagt, ein Arzt oder eine Ärztin, ne, hätte eben, ne, zu Unrecht eine Impfung, eine tatsächlich nicht ausgeführte Impfung bestätigt. Ja, und das sind hochspannende Fragen. Weil als Rechtfertigungsgründe kommen hier, ich nehme vorweg, insbesondere zwei in Betracht. Das eine ist eben die Frage der Notwehr in der Form der Nothilfe, also man hilft einem Dritten, und die sogenannte rechtfertigende Pflichtenkollision. Ja, Ausgangspunkt für die Frage, ob wir hier eine Nothilfe im Sinne von § 32 Strafgesetzbuch haben, ist natürlich die Frage, hier der Kontext, ja, wie sehen denn hier eigentlich die Berufspflichten eines Arztes aus? Und da muss man eben, ne, von dem ärztlichen Gelübnis reden und eben auch von der Berufsordnung der Ärzte. Da steht ja das ärztliche Gelübnis auch regelmäßig drin. Und das ist schon so oft jetzt auch bestimmt hier schon ausgeführt worden. Ja, ich muss das nicht alles wiederholen, welchen Inhalt das Gelübnis hat. Aber ganz klar ist, wenn man es zusammenfasst, also der Arzt ist seinem Beruf und dem hippokratischen Eid verpflichtet und muss seine Arbeit eben in den Dienst der Menschlichkeit stellen. Ne, das steht da so drin, weil historisch eben, ne, wissen wir alle, ja, aus historischen Gründen wissen wir alle, wohin es führt, wenn sich eine Medizin von der Menschlichkeit löst. Und besonders wichtig ist auch hier der Satz, ne, ich werde selbst unter Bedrohung mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden. Dann ist es nur ein kleines Schritt zu sagen, unter Bedrohung kann man auch die strafrechtliche Drohung verstehen. Ja? Und selbst dann hat also, ne, das Leben, die Gesundheit der Patienten Vorrang. Von den allgemeinen ärztlichen Berufspflichten, es gibt da so Musterordnungen, davon haben dann alle Ärztekammern abgeschrieben. Das ist auch schon sehr oft eben öffentlich verlesen worden. Darauf muss man sich natürlich im Kontext auch mal beziehen. Ärztinnen und Ärzte haben ihren Beruf nach ihrem Gewissen, den Geboten der ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit auszurichten. Ja, und jetzt eben, ne, sie dürfen keine Grundsätze anerkennen und keine Vorschriften oder Anweisungen beachten, die mit ihren Aufgaben nicht vereinbar sind. Also eindeutiger geht's eigentlich nicht. Ne? Sie dürfen keine Vorschriften, ja, keine Vorschriften kann man dann eben umfassend verstehen, keine Gesetze, keine Verordnungen oder was auch immer beachten, die mit ihren Aufgaben und mit ihrem Ethos eben nicht vereinbar sind. Jetzt kann man dann die Begriffe, ne, Menschlichkeit und ärztliche Ethik eben immer weiter vertiefen. Und hier muss man sich eben auch daran erinnern, was sind denn eben wirklich konkret jetzt auch die Ärzte im Kontext mit der Covid-19-Injektion? Und da hat der gute Arne Burkhardt damals eben auch, ne, Klartext gesprochen, eben zur Rolle der Ärzte. Er hat dann für die Zwecke des Verfahrens in Leipzig unter anderem auch, ne, diesen Beitrag geliefert, kriminelle, unprofessionelle Impftreibjagd, so hat er es überschrieben. Das war April 2022 und da hat er zu der Rolle der Ärzte unter anderem ausgeführt, Zitat, ne, fast die gesamte derzeit praktizierende Ärzteschaft hat sich in geschichtlicher, leider nicht einmaliger Art, trotz der seit über 40 Jahren bekannten Gefahren einer Genmanipulation, unqualifizierten und kriminellen Empfehlungen, Weisungen und Propaganda kritiklos ergeben und sich wieder einmal staatstragend in Anführungszeichen verhalten. Dabei ging der Druck nicht nur von der Politik und No-Covid-Maßnahmefanatikern, sondern in verächtlicher Weise auch und gerade von den eigenen Fachvertretern, das heißt Ärztekammer, sogenannten Fachgesellschaften bis hin zum Weltärztepräsident aus. Ja, alle Impfärzte, die diese Gesinnungsmanipulation mitmachen oder mitmachten, sind schuldig des Verstoßes gegen ihre ärztliche Verpflichtung, ihre Handlungen am Patienten stets selber und unabhängig zu prüfen und Schaden vom Patienten abzuwenden. Nur noch ein Satz. Zu dieser erforderlichen unabhängigen Prüfung sind und waren alle Ärzte aufgrund ihrer Ausbildung fähig. Ein Verlass auf Empfehlungen und Anweisungen oder gar Propaganda ist kriminell. Also hier, ne, wir erinnern uns ja an die Zitate, die Impfung ist sicher, Langzeitfolgen sind auszuschließen. Allein diese mantraartig wiederholten, selbst für den Laien erkennbar pseudologischen Aussagen, hätte alle Ärzte zur Verweigerung der Impfung veranlassen müssen. Das sagte Arne Burkhardt. Und andere haben das auch gesagt, so wie der Freiburger Mediziner Professor Dr. Klaus-Dieter Rückauer. Von ihm gibt es da auch ein Zitat aus März, April 23 in seinem Beitrag Corona-Legenden und Wahrheit. Und alle redlichen Ärzte müssen es genauso sehen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, also jeder Arzt, der seine Aufgabe erfüllt hätte, gewissenhaft versehen hätte, hätte schon sehr frühzeitig, also schon in 21 eben feststellen müssen, warum diese Covid-19-Injektionen bedenkliche Arzneimittel im Sinne von § 5 Arzneimittelgesetz sind. Und dazu kann man dann eben sehr viel vortragen. Ja, was war dann schon eben bekannt? Ab Frühjahr 21, Sommer 21. Hier ging es ja bei Heinrich Habich um den Tatzeitraum, ich sag mal Juni 21 bis Anfang 22. Und schon vor Juni, Juli 21 waren so viele kritische Beiträge abrufbar. Also für mich und andere und mit Sicherheit auch für Mediziner. Die hätten damals schon Wissen erkennen müssen, da kann man sich nicht beteiligen. Ja, zumal ja die Spahn-Verordnung sehr viele Schutzvorschriften quasi des Arzneimittelrechts suspendiert hat. Der hätte der Arzt erkennen müssen, ich kann das nicht verantworten. Ich kann die Menschen nicht mal aufklären. Ich verweigere mich dem. Aber da haben wohl viele einfach Dollarzeichen in den Augen gehabt und haben mitgemacht und damit eben sich quasi beteiligt, ne, an dieser unverantwortlichen Covid-19-Injektionskampagne. Und ja, das ist natürlich dann alles auszuführen. Also meine Revision, das sind also die erste, das waren die erste Revisionsbegründung, die wurde dann auch noch ergänzt mit Nachträgen. Also der erste Text, ja, vom 7. November 2023, das waren 350 Seiten, sowas. Ne? Und dann gab es noch etliche Nachträge und Anlagen dazu. Und die zweite Revisionsbegründung jetzt aus diesem Jahr, die war dann auch knapp 185 Seiten stark und dazu gab es auch etliche Nachträge. Und da muss natürlich ein Jurist eben, ne, recherchieren und ausholen. Da kann man also sehr viel reinpacken. Ja, also wenn man das dann einfach nur sauber durchdekliniert, § 32 Strafgesetzbuch, was ist ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff? Ja, ich lese gleich nochmal oder vielleicht nochmal erst den Text, kann aber jeder abrufen. Notwehr, ja, wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig, dann sagt Absatz 2, Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen, das ist die Nothilfe, abzuwenden. Und wenn man das einfach nur durchprüft, ja, war das ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff, ja, was da auf die Patienten aller Ärzte quasi, was auf die ungeimpften Patienten aller Ärzte ausgeübt worden ist, ja, natürlich. Ja, weil unter einem Angriff versteht man das Verhalten eines Menschen, welches ein rechtlich geschütztes Interesse verletzt oder zu verletzen droht oder verletzt. Ja, und das war einfach sehr leicht nachweisbar der Fall. Ja, die durch 3G, 2G, 1G, massenmediale Ebene, quasi Hetze und tausend Beispiele mehr. Da muss natürlich ein Anwalt beweisen, dass er in den letzten 4 Jahren nicht nur geschlafen hat, sondern eben auch wirklich kritisch reflektiert hat, was da geht. Was da abgeht, was da gemacht wird, wie man Menschen genötigt hat, eben, ne, durch alle möglichen Formen, ne, der direkten Impfpflicht bei den Soldaten, dann eben durch diese 3G-Regelung, § 20 Infektionsschutzgesetz, eben diese Nachweispflicht im Gesundheitswesen und. Ne, da kann man sehr viele Beispiele liefern. Und natürlich betrachtet das alles notwehrfähige Rechtsgüter, eben die Grundrechte der betroffenen Patienten. Ja, und ja, und das ist, wie gesagt, da kann man dann aus dem Vollen schöpfen. Allein dieses Kapitel dann auch hat in meiner Revision knapp 100 Seiten ausgefüllt. Ja, also wo es um die Notwehrrechte und auch die Entschuldigungsgründe geht. Und da kann man sehr leicht darlegen, dazu gibt es ganz viele Quellen, ne, sogar Tagesschau.de konnte das nicht dementieren, dass eben Menschen durch die ganzen Maßnahmen auch krank gemacht worden sind, den Druck nicht mehr ausgehalten haben. Und in der Verzweiflung haben sich dann eben sehr viele Menschen an ihre Ärzte gewandt und dann eben oft auch um solche Atteste gebeten oder Bescheinigungen gebeten. Und vielleicht, ne, hat es dann ja auch Fälle gegeben, wo solche Atteste ausgestellt worden sind, ob schon, ne, eben tatsächlich keine Untersuchung stattgefunden hat oder eben eine Injektion tatsächlich nicht verabreicht worden ist. Ja, und in dem Kontext habe ich zum Beispiel auch mal den Brief einer Polizeibeamtin verlesen im Strafverfahren. Das ist dann auch so in die Revisionsbegründung eingegangen. Ja, also nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Brief, stellvertretend für alle möglichen Zuschriften, die Heinrich Habich und ich auch bekommen haben in der Zeit der Verteidigung. Ja, sie sagte, auf mir lastete immenser Druck. Anfang des Jahres 22 habe ich aufgrund körperlicher Beschwerden, die nur auf den permanenten Stress und die andauernde Existenzangst sowie die Stigmatisierung, Diffamierung und Beleidigung seitens Politik, Presse und sozialem Umfeld zurückzuführen sind. Klammer auf, namentlich wiederkehrendes Herzrasen, ohne vorangegangene körperliche Anstrengung oder sonstigen akuten Grund, Klammer zu, meinen Hausarzt aufgesucht. Dieser fragte mich nach einem möglichen Grund. Ich schilderte ihm meine Situation, heftigst weinend und zitternd. Mein Hausarzt bestätigte mir meine Angst und wegen meines drohenden Berufsverbots stellte mir in Aussicht, auch keinen weiteren Beruf ausüben zu dürfen und teilte mir mit, dass er bereits zahlreiche Jugendliche geimpft habe, damit diese wieder am Leben teilhaben könnten. Und dann sagt sie, dieser Arzt hat meinen Zustand deutlich verschlimmert. Ich hätte vieles für einen wie Herrn Dr. Habich gegeben. Ja, und dann beschreibt sie auch die konkreten Auswirkungen dieses Drucks, eben völlige Ausweglosigkeit, über Wochen tägliches Weinen, Fluchtpläne ins Ausland, stehen bleiben auf einer unbeleuchteten außerstädtischen Straße und nicht geplant mit dem Gedanken, eben dann ist es vorbei, ne, dass sie dann manchmal die Dienstwaffe länger in der Hand gehalten hat und ihr schossen die Gedanken durch den Kopf. Und das alles, obwohl sie ausdrücklich betont, ich habe keine suizidalen Tendenzen, zumal sie auch Kinder erzieht, ja, alleinerziehend ist. Ja, und das haben sicherlich alle Ärzte in der Zeit erlebt. Davon gehe ich jetzt mal aus, ne? Und wie gesagt, das war keine Patientin vom Heinrich Habich. Die hätte sich nur gewünscht, dass sie mal auf einen verständnisvollen Arzt überhaupt getroffen wäre, der ihre Situation versteht.
Das heißt, es ist jemand gewesen, die hat sich dann zur Impfung entschlossen.
In der Situation? Nein, hat sie nicht, aber sie hat den Prozess mitbekommen und wollte dann einfach mal sich mitteilen. Weil das haben ja ganz viele gemacht. Also Heinrich Habich ist dann überschüttet worden mit Briefen aus aller Welt von Menschen, also auch sehr, sehr oft sagt er von Geimpften, die also ihm sagen wollten, er hat das Richtige getan, wenn das so stimmt, wie man ihm das vorwirft. Und sie hätten sich gewünscht, sie hätten einfach in dieser Zeit auch einen Arzt gehabt, der sie davon abgehalten hätte, ja, das zu tun, sich diese Giftspritze verpassen zu lassen. Ne? Ja, und dann ist man schon bei dem Punkt irgendwann dann, ein Angriff ist stets dann rechtswidrig, wenn ein Widerspruch zur Rechtsordnung steht. Naja, und da kann man eben längst auch aus dem Vollen schöpfen, ja, dass diese Impfkampagne rechtswidrig war. Dazu gibt es eben jetzt seit Anfang 23 auch eine Reihe von juristischen Zeitschriften, die dazu Brauchbares veröffentlicht haben. Und da kann man nebenher auch noch klarstellen, warum die einschlägige Rechtsprechung im Bundesverfassungsgericht eben zur 3G-Regelung 20a Infektionsschutzgesetz, warum die also untragbar war schon damals, warum auch hier die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 7.7.22 unvertretbar war. Und das lässt sich ja mittlerweile alles ganz hervorragend beweisen. Ne? Also beispielsweise, dass wir in dem Verfahren in Leipzig, wo ich ja involviert war, nachweislich gelogen worden ist von Vertretern des RKI und des PAL und der Bundeswehr. Das habe ich auch mittlerweile angezeigt. Die Strafanzeige läuft. Ich habe jetzt auch mittlerweile das Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft Leipzig und hoffe, ne, dass da eben auch das entsprechend abgearbeitet wird. Ne? So, also es war natürlich in besonderem Maße rechtswidrig, noch strafwürdig, die gesamte Bevölkerung, also im Hinblick auf die so angeblich hohe Wirksamkeit und angebliche Nebenwirkungsfreiheit dieser Covid-19-Infektion über Monate hinweg anzulügen. Und ja, und was man da so zitieren kann, die Kollegin Dr. Röhrich hat ja ein gutes Buch geschrieben, die Corona-Verschwörung, da sind viele Argumente drin. Es gibt dann Beiträge hier von der Zeitschrift, also neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, ja, arbeitsstättenbezogene Betretungsverbote in Krisenzeiten. Das wurde veröffentlicht in Ausgabe 24, 2023. Ja, und vorher schon von Sebastian Lucenti, ne, eben dieser Zweiteiler, keine Lex Covid-19 für Corona-Maßnahmen, Da findet man viele Argumente. Christa hat ein paar gute Beiträge dazu gebracht, eben damals schon im März 22, eben im Rahmen der öffentlichen Anhörung zum Thema Impfpflicht. Da damals lief eine Debatte auf Hochtouren im Bundestag. Und da sind viele Argumente drin. Die kann man gut rausziehen. Klar, die Entscheidung des Truppendienstgerichts Süd vom 29.09.22, was eine Vollklatsche war für die Bundeswehr, sehr gut zitierbar. Ja, wo der einfach gesagt hat, nur noch mal einen Satz dazu. Ein Soldat als Staatsbürger in Uniform und damit Grundrechtsträger muss sich bei bestehender Fürsorgepflicht des Dienstherrn und der Vorgesetzten grundsätzlich nicht in ein Experimentierfeld mit für ihn nicht einigermaßen kalkulierbarem Ausgang begeben, wenn dadurch nicht tatsächlich, also nachweisbar übertragbare Gemeinschaftsgüter, überragende Gemeinschaftsgüter geschützt werden. Ich möchte auch dazu anmerken, ich habe da ja auch Soldaten der Verteidigung gehabt und da ist jetzt vor kurzem erst, ne, also ein Strafverfahren bei dem Amtsgericht Gera eingestellt worden durch Beschluss ohne einen Tag Verhandlung und das selbst nach Anklageerhebung. Ja, also ich habe dann das Gericht natürlich mit vielen Argumenten und Fakten konfrontiert und etliche Beweisanträge gestellt. Das kann man auch im Zwischenverfahren, also nachdem man die Anklage erhalten hat, kann man ja Einwendungen schon vortragen. Ja, und das habe ich getan. Und das war dann wohl so überzeugend, dass Gericht und Staatsanwaltschaft, die müssen dann ja mitmachen, von sich aus angeboten haben, über den Richter das Verfahren auf Staatskosten einzustellen, wegen Geringfügigkeit. Das heißt, das ist auch nicht mehr aufnahmefähig. Das Verfahren ist damit tot. Ja. Und ich lese aber ständig, ne, dass hier Soldaten immer noch verurteilt werden. Ich weiß ja nicht, was da alles so läuft. Kann nur vermuten, dass es da auch eben Richter gibt, die immer noch uneinsichtig sind und kann nur hoffen, dass aber der Verteidigungsvertrag hinreichend war. Weil man muss natürlich vortragen können. Und es gibt die allerbesten Argumente, um Soldaten und Soldatinnen gegen solche Vorwürfe verteidigen zu können. Ja, also man muss sich da schon etwas bemühen. Ich unterstelle mal, dass das auch der Fall ist. Jedenfalls hoffe ich das dann für die betroffenen Soldaten. Ne? Hochspannende, zeitlose Fragen, ja, werden auch dadurch aufgeworfen. Das war schon in der Beweisaufnahme ein Thema, dass das Gericht gesagt hat, also jetzt hier in der, auch im zweiten Urteil, da heißt es zum Beispiel, dass also Notwehrakte beziehungsweise Notstandsakte ja gegen Gesetze grundsätzlich unzulässig seien. Also was im Gesetz steht, das ist ja verbindlich, egal was drin steht. Das ist ja quasi die Aussage, ne? Mhm. Ja, und wenn der Bürger gegen Gesetze vorgehen wolle, naja, dann kann er sich auf den Rechtsweg begeben, ne? Auch auf den einzelnen Rechtsschutz eben, ne? Hoffen. Das haben ja viele getan. Wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Ab März, April 2020, wie die Gerichte damit umgegangen sind. Also ich habe durchgezählt, ne, immer wieder meine Strichliste erweitert. Also ich komme in den letzten 4 Jahren eigentlich nur auf sechs richterliche Entscheidungen, die ich gut fand, die gut begründet waren, wo vertieft die Berechtigung auch von solchen Anti-Corona-Maßnahmen hinterfragt worden ist und auch die Berechtigung von Impfzwang in Form der Duldungspflicht der Soldaten. Also insgesamt 6. Ja, mehr habe ich nicht gefunden. Also die wirklich gut sind, ne, wo auch mal wo man sieht, da hat einer nachgedacht. Ne? Und einer hat dann so tief nachgedacht wie der Richter Christian Detmer aus Weimar, der ist dafür gleich rausgeflogen. Ne? Genau. Ne? Es herrscht die Dummheit, ne, in einigen Bereichen. Ne? So, und dann muss man natürlich ein bisschen Geschichte kennen. Ja, darf man sich gegen Gesetze wehren? Das ist eine uralte Frage. Ja, und eigentlich ist die für Juristen schon beantwortet. Es gibt ja die sogenannte, eine Sekunde, ich muss mir gerade die Post annehmen. Moment. Ja.
Ja, ich werde jetzt Wilfried gleich auch nochmal fragen, wie er das sieht im Zusammenhang mit diesen ganzen RKI-Dokumenten, die jetzt hochgekommen sind, weil da müssten sich ja jetzt möglicherweise noch weitere von den Fehldarstellungen vom RKI auch in den Wilfried, eine Sekunde, ich habe noch eine Zwischenfrage, weil du ja auch vorhin den Soldatenprozess in Leipzig erwähnt hast. Also die, wo du auch meintest, da ist ja relativ offenkundig, dass die RKI-Vertreter da nicht so nah an der Wahrheit waren mit bestimmten Aussagen. Ist denn jetzt durch diese Enthüllungen da die freigeklagten Dokumente, die RKI-Protokolle, ist da jetzt noch mal was weiteres zutage getreten, was noch mehr von den Fehldarstellungen erhält?
Ich habe das natürlich mitbekommen, dass Multipolar da eben diese Protokolle rausgeklagt hat und dass sie jetzt mittlerweile auch schon komplett hochgeladen worden sind. Ich habe nicht die Zeit gehabt, das jetzt auszuwerten, aber es steht fest, das habe ich also gelesen auch, den ersten Beitrag dazu, dass er eben dann ab dem genauen Datum da im März 2020 offensichtlich nicht auf wissenschaftlicher Basis hochskaliert worden ist, sondern letztlich aufgrund einer politischen Intervention. Da gab es wohl eine Anweisung. Und weil der Name geschwärzt ist, wird darüber spekuliert, wer das war, ob das jetzt Holtem war oder Spahn. Irgendwann kommt das auch noch raus. Ja, aber das war ja eigentlich dann für kritische, denke ich mal, Zeitgeister schon damals eigentlich offenkundig, wie das ganze Corona-Krisenmanagement da inszeniert worden ist, dass da was nicht stimmt, ne? Und dass es hier nicht um Wissenschaft geht, sondern um Politik und Geld und das hat sich ja dann später auch alles bestätigt, nachhaltig. Und natürlich erwähne ich also diese Erkenntnis dann auch in meinen Klagen gegen BioNTech und dann auch in Strafanzeigen, die dann eben noch rausgehen werden gegen Ugo Sahin und andere. Ja, also das ist eigentlich alles fertig und das kann jetzt in der Zeit rausgeschickt werden. Und weil es spielt ja alles zusammen, ja. Und wichtig ist, dass man die Richter abholt, auch die Staatsanwälte, weil die oft ja eben auch, ne, verblendet worden sind und getäuscht worden sind durch den Mainstream, durch Fake News, ja eben letztlich auch durch die eigene Regierung, durch den Gesundheitsminister. Und da muss man die rausholen. Also fängt man mit einer Aufklärung, mit einer konzentrierten Aufklärung an. Und dann kommt man eigentlich dann erst auf die Straftatbestände oder eben die Leidensgeschichte, ne, des Mandanten zu sprechen. Jetzt da einfach da loszulegen und zu hoffen, ne, der versteht mich sofort. Also das ist Illusion. Ich kann nur allen Anwälten raten, dass sie sich auch bemühen, erstmal für Aufklärung zu sorgen. Ja, und mittlerweile ist die Situation eigentlich traumhaft. Es gibt so viele gute kritische Beiträge, auch Sachbücher. Also da kann man aus dem Vollen schöpfen. Ja, und allein das Buch von der, ich möchte dann jetzt nochmal eins erwähnen, ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, hier Buchwerbung zu betreiben, aber wirklich von äußerst großem Wert ist wirklich das Buch von der Dr. Sabine C. Stebel, einmal mit Profis arbeiten oder Ugos Geständnis, ne, ist der volle Titel. Das sollte eigentlich jeder Richter gelesen haben. Also ebenfalls das Buch von der, muss ich wirklich sagen, von der Kollegin Dr. Röhrig. Das ist ein sehr guter Einstieg, bietet eine sehr gute Übersicht. Das sollte so das Basiswissen sein. Und dann zur Vertiefung auch wirklich fachwissenschaftlicher Fragen bietet sich wirklich das Buch von der Stäbel an. Und wenn man sonst nichts gelesen hätte, nur das, hätte man aber schon eine sehr gute Übersicht. Weil man muss davon ausgehen, dass die Vertreter eben von BioNTech und von anderen, dass die relativ gut informiert sind, sehr viel besser als viele Richter und Staatsanwälte. Und diesen Wissensvorsprung muss man abbauen. Ja, weil wir haben die allerbesten Argumente auf unserer Seite. Also ob es jetzt hier in die Verteidigung von Ärzten geht, ja, oder eben von Soldaten oder auch um die Beschuldigung, ja, von Personen, die wohl hauptverantwortlich sind für das Desaster der letzten Jahre. Die Faktenlage ist längst erdrückend. Ja, und genau, also hast du noch eine weitere Frage?
Nein, aber ich bin gespannt. Du willst jetzt noch mal auf die historischen Elemente da zu sprechen kommen.
Genau, also die Radbruchsche Formel, ne, die hat mich schon früher nicht begeistert. Ja, also weil, okay, dann heißt ja, Himmel, schreiendes Recht, das kann niemals verbindliches Recht sein, ne? Das muss als null und nichtig behandelt werden. Eigentlich ist das doch eine Selbstverständlichkeit. Ja, ich weiß gar nicht, warum man das jetzt so noch so hochheben musste. Ja, gut, der Ratbuch hat das dann ausgesprochen, aber eigentlich ist das doch eine Selbstverständlichkeit. Ja, und aber wohl war es dann so, man musste dann auch Selbstverständlichkeiten, ne, aussprechen, publizieren, ne, da mussten Juristen das lesen. Aber wer das erst lesen muss, um das erkennen zu können, der ist ja eigentlich schon verloren. Ja, und besonders spannend fand ich in dem Kontext, dass ja quasi vor dem Eingangssaal, in dem die Strafsache Heinrich Habich verhandelt wurde, lagen Broschüren aus. Also Broschüren zur Grundsteinlegung des Fritz Bauer Forum Bochum. Fritz Bauer, das war ein Generalstaatsanwalt in Hessen in den 50er, 60er Jahren. Und jüdischer Herkunft, ja, wobei er jetzt, glaube ich, gar nicht mal unbedingt praktizierender Jude war. Und der hat ganz klar gesagt, was er davon hält, ne, dass das Gesetz also immer und unbedingt zu befolgen ist. Ne? Da hat er seine eigenen Lebenserfahrungen gemacht. Und ein Zitat von ihm ist, ne, dem, also ich zitiere jetzt Fritz Bauer, den menschlichen Faktor an der Gasse zu bahnen, ist die Aufgabe aller Berufe, vor allem der Juristen. Denn Gesetze sind nun einmal nicht auf Pergament, sondern auf empfindliche Menschenhaut geschrieben. Vom Gesetzesfetischismus führt ein schnurgerader Weg zu den Konzentrationslagern von Auschwitz und Buchenwald. Ne? Zitat Ende. Da kann man also auch dann ganz viele auch dann rechtsphilosophische Fragen einbauen. Ich habe dann zum Beispiel im Kontext auch Professor Dr. Andreas Sönnigsen zitiert, der in seinem Buch Die Angst- und Lügenpandemie Folgendes dazu gesagt hat. Also Zitat, der Hippokratische Eid, das Genfer Gelöbnis, der Nürnberger Kodex und der empathisch gesunde Menschenverstand verpflichten mich, daher als Arzt Impfbefreiungsatteste auszustellen, wenn ein korrupter Staat und eine noch korruptere Glaubenskongregation, die aus Marionetten der Pharmaindustrie besteht, die Menschen zu einer potenziell tödlichen Impfung nötigen. Ja, zu ihrer Erbauung empfehle ich Ihnen dann, und dann geht das so weiter. Und das ist auch richtig gut, dass er das so deutlich mal gesagt hat, weil zum Beispiel jetzt ganz aktuell, ne, das ist mir heute zugeschickt worden, da gibt es eine Initiative, ja, also hier von der Bundesrechtsanwaltskammer, das ist quasi unsere höchste Standesvertretung hier in Deutschland, die wir Anwälte haben. Da gibt es jetzt eine Aktion. Ich suche mal gerade raus, wo ich das habe. Also das ist so dieser Kampf gegen rechts, ne? Ja, und dass diese Kampagne der Bundesrechtsanwaltskammer, also heißt Aufstehen für den Rechtsstaat, ne? Und das habe ich dann auch mal veranlasst, der Rechtsanwaltskammer mal eine Mail zu schicken. Und kurz gefasst steht da drin, dass ich das natürlich super finde, ne? Dass man sich jetzt so gegen rechts und also gegen Hass und Hetze und Rassismus und was weiß ich eben engagiert, der will da widersprechen. Aber wo waren denn die Kollegen in der Zeit ab März 2020? Ja, weil, also von dem imaginären Gegner muss ich jetzt keine Angst haben. Wo ist denn da jetzt die ganz reale Bedrohung von rechts? Ne? Das ist halt eine aktuelle Kampagne der Bundesregierung. Alle sind rechts, ja, die eben irgendwie kritisch sind. Und wo waren die Kollegen aber damals als Grundrechte aller Menschen hier in Deutschland massiv nicht nur bedroht, sondern auch wirklich tatsächlich konkret verletzt worden sind? Ja, und das ist aus meiner Sicht ist das ein Armutszeugnis, ne? Dass man sich jetzt da aufbaut und sagt, wir sind eben gegen Hass und Hetze, geschwiegen hat als Medien eben wirklich systematisch über Jahre hinweg Hass und Hetze quasi gegen Ungeimpfte verbreitet haben, unter anderem. Also für mich ist das einfach nur ein Offenbarungseid, ne? Ja. Auch noch ein wichtiges Zitat vielleicht dazu, als ich sagte, da habe ich jetzt sehr, sehr viel zu ausgeführt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Juristischen, aber es gibt auch wirklich tolle Dinge, die man da einbauen kann. Wenn man darüber nachdenkt, darf man dem Gesetz immer, ne, muss man dem Gesetz immer unbedingt einen Gehorsam zeitigen und kann man den Leuten einfach pauschal sagen, vertraut auf die Gerichte, ne, ihr müsst zu den Gerichten gehen, wenn die Justiz faktisch komplett ausfällt. Das sage ja nicht nur ich, das sagen ja auch dann ehemalige Verfassungsrichter wie Hans-Jürgen Papier und zahlreiche Kollegen, die eben auch festgestellt haben, auch in zahlreichen Beiträgen und Interviews erklärt haben, dass faktisch ja die Rechtspflege ab März 2020 ausgefallen ist, weil da nichts mehr hinterfragt worden ist, weil man einfach alles unkritisch übernommen hat. Und das ist die Situation, ne? Also ihr sagt ja, also einen Brief, den ich mal im Web gefunden habe, auch zu dieser Frage, ne, gilt das Gesetz immer und unbedingt? Zitat, ein jüdischer Schulleiter, welcher ein KZ überlebte, schickte diesen Brief an jeden von ihm eingestellten Lehrer. Lieber Lehrer, ich habe ein Konzentrationslager erlebt, meine Augen haben gesehen, was kein Mensch sehen sollte. Wie wissenschaftliche Ingenieure Gaskammer bauen, wie ausgebildete Ärzte Kinder vergifteten, ausgebildete Krankenschwestern die Babys töten, wie Hochschulabsolventen Kinder und Frauen erschießen und verbrennen. Deshalb vertraue ich den Gebildeten nicht. Ich bitte Sie, helfen Sie den Schülern, Menschen zu werden. Ihre Bemühungen dürfen niemals zu gelehrten Monstern, ausgebildeten Psychopathen oder gebildeten Eichmanns führen. Ne? Lesen, Schreiben und Rechnen sind nur dann wichtig, wenn sie unseren Kindern helfen, menschlicher zu werden. Ja, und dazu könnte man jetzt vielleicht ganz viel sagen, aber ich gehe mal zum nächsten Punkt der Notwehr. Das wäre dann auch abzuprüfen, war das erforderlich? Ja, klar, ne, geeignet war es allemal. ja, wenn Sie einem Menschen, der ungeimpft ist, ein solches Zertifikat geben, dann ist der Druck erstmal weg. Und erforderlich war es auch, weil das Gericht stand auf dem Standpunkt, ja, der hätte doch die Patienten aufklären und einfach wegschicken können. Aber der Druck wäre damit nicht beseitigt gewesen. Die wären weiteren Repressalien ausgesetzt gewesen. Also war es auch mit Sicherheit erforderlich, den Menschen zu helfen. Immer nur unterstellt, im Einzelfall hätte der Tatvorwurf eben seine Berechtigung gehabt, ja. Und auch hier wieder, ne, kann man sich auf den Hippokratischen Eid beziehen. Ja, der Arzt muss handeln. Er hat ja eben auch Garantenpflichten. Er ist Arzt. Ja, er kann nicht sagen, ich behandle oder ich behandle nicht, ne, oder ich helfe nicht. Wenn er eben den Patienten als solchen annimmt, dann entstehen automatisch Pflichten, auch Garantenpflichten. Er ist dann also verpflichtet, strafbewehrt verpflichtet, bestimmte Nachteile abzuwenden. Er muss behandeln. Ja, genau. Und dann kommen wieder weitere etliche Ausführungen, eben nochmal, ne, zu den falschen Narrativen, auch hier eingebaut. Ja, und auch Quell dazu, ne, also auch hier Rechtsprechung Bundesarbeitsgericht, dass eben die Menschen eben keine Chance hatten, wenn sie sich in der Zeit an die Gerichte gewandt haben. Ja, das Bundesarbeitsgericht hat ja auch mal entschieden, am 30. März 2023, zum Beispiel, ne, dass die Kündigung einer nicht gegen das Coronavirus geimpften medizinischen Fachangestellten zum Schutz von Patienten unter übrigen Belegschaft, also nicht gegen das Maßregelungsverbot des 612a BGB verstoße. Das heißt, die Kündigung bekam den höchstrichterlichen Segen. Ja, und man könnte jetzt hier hunderte Beispiele nehmen und viele werden es ja selbst erlebt haben. Natürlich subjektiv eben, ne, das ist alles getan worden, um Schaden abzuwenden, um den Menschen zu helfen. Dazu kann man auch noch mal einiges sagen. Und wenn man das einfach nur sauber durchprüft, sagt, muss man irgendwann sagen, okay, Rechtfertigung plus. Der Arzt kann, also man kann mit den besten Argumenten anführen, dass ein solcher Arzt, also auch wenn er Atteste ausgestellt hat, ne, Maskenbefragungsatteste, dass er gerechtfertigt war. Ja, und wie gesagt, immer, ne, die Prüfung natürlich, ist im konkreten Fall überhaupt ein Gesundheitszeugnis ausgestellt worden. Das war ja bei manchen Erklärungen nicht mal der Fall. Und dann eben kommt man zur Frage der Rechtfertigung. Und da muss ein Anwalt natürlich ausholen. Ja, und gerade dann, wenn der Richter das nicht hören will, dann erst recht, ne? Da kann man noch den rechtfertigenden Notstand prüfen, Paragraph 34 Strafgesetzbuch. Einfach mal nachlesen. Ja, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben ja schon Paragraph 32 StGB plus. Aber hier besonders spannend ist eben auch, ne, die Frage der rechtfertigenden Pflichtenkollision. Ja, weil der Heinrich Habich hat in seinem letzten Wort am 21.09.23 glaubhaft bekundet, ja, dass er damals keinen Ausweg wusste. Ne. Er hat unter anderem ausgeführt, Zitat, ich zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich vielleicht eine andere Option hätte wählen können, um nicht schuldig zu werden. In meinem Dilemma habe ich diese jedoch nicht erkennen können. Ja, das heißt, er war, wie alle gewissenhafte Ärzte dieser Zeit, diesem Gewissenskonflikt ausgesetzt, also dieser Pflichtenkollision. Zum einen wurde ja von gerade den Ärzten erwartet, dass sie ohne Bedenken zur Spritze greifen, die verabreichen. Andernfalls mit Ächtung und mit massivem Druck auch der Ärztekammer rechnen können. Auf der anderen Seite eben das Elend der Patienten, denen sie vorrangig verpflichtet sind. Ja, und jetzt dann einfach zu sagen, so ein Arzt, ne, ist ein Verbrecher, ja, ne, und den muss man bestrafen und wegsperren. Ne? Ich meine, wer kann sowas sagen?
Und
Das ist
Wilfried,
meine.
was wären denn die Alternativen gewesen, muss man doch sagen. Der hätte sich aus der, weißt du, aus der Verantwortung stehlen können und der hätte sagen können, gehen Sie doch zu dem anderen Arzt. Ich weiß, der XY stellt solche, nimmt das Risiko quasi, dass man ihm dann vielleicht später strafrechtlich auf die Füße tritt oder was immer. Ja? Sonst hätte er ja auch nur sagen können, haben Sie sich nicht so, ich stehe Ihnen dann psychologisch bei oder die XY-Praxis kann Ihnen dann vielleicht helfen, dass es Ihnen ein bisschen besser geht. Weil natürlich kann man sich ja lebhaft vorstellen, dass ein Mensch, der sich dann wirklich impfen lassen lässt in der Drucksituation und es nicht möchte, also wie es dem danach geht, also was das auch für innerliche Zustände sein müssen, ja, die Angst, was hat man sich da jetzt reinspritzen lassen, man hat sich diesem Druck gebeugt, das sind ja auch wirklich Ohnmachtsgefühle, die man auch da entwickelt in so einer Situation. Aber ich würde sagen, das sind ja nicht Alter, das sind ja nicht wirkliche greifbare Alternativen, die das gleiche Ergebnis geführt hätten. Zum gleichen Ergebnis,
Genau.
dann hätte er öffentlich protestieren können. Also gut, aber damit kann man ja auch nichts erreichen. Zum Beispiel mit jedem Patienten dann vielleicht vor der Ärztekammer stehen oder so. Aber auch das, es gab eigentlich keine Alternativen. Also mir fällt jedenfalls auch nichts ein.
Nein, weil er hat es ja konkret erlebt. Er hat das ja auch vor Gericht ausgeführt. Da kamen Menschen zu ihm, die waren komplett zerstört. Die haben geweint. Teilweise sind die auf die Knie gegangen, ja, haben ihn angefleht und die waren komplett verzweifelt. Ja, und er hat diese Not erkannt. Natürlich kann man einem verzweifelten Menschen sagen, ja, geh doch nach Hause oder häng dich auf und spring von der Brücke. Aber als Arzt mit Empathie, als Mensch, ne, konnte er so nicht denken. Und ich glaube, das ist dann für einen Arzt so ähnlich, als was weiß ich, für einen Autofahrer, ne, der fährt da irgendwo in einem brennenden Auto vorbei und sieht, da sind Menschen noch in dem Auto, die leben noch. Und er könnte anhalten und denen jetzt helfen, ne, die rausziehen. Ne? Und sagt sich aber, ach nee, ich muss zum Fußballspiel, ich muss weiter. Ne? Und man hat ja seine Prioritäten und lässt die einfach verbrennen. Das dürfte später für Gewissensprobleme sorgen, wenn da nur noch eine Spur Empathie ist. Und ich denke, ein Arzt, ne, der sich in der Zeit dann also bewusst verweigert hat, ich will nicht wissen, wie es da mit seinem Gewissen aussah. Ne? Wobei ich jetzt nicht von einem Arzt fordere, dass er auch solche Risiken eingeht. Ne? Also beispielsweise Teste ausstellt, weil er könnte ja dann aussagen, das muss man ja aussehen, ein Arzt hätte ja aussagen können, ja, wenn du da Probleme hast, dann kündige halt die Arbeitsstelle, ne? Oder du musst deine Rechte selbst verteidigen, ne? Geh zu einem Anwalt, ne? Aber es war damals wohl auch schon 2020 eigentlich relativ schnell klar, auch den Ärzten klar, wohin das führt, ne? Dass man vor Gericht nicht mehr gehört wird und dass man den Menschen nicht damit helfen kann, indem man ihnen sagt, geh zum Anwalt und geh vor Gericht. Viele haben es versucht, die sind ja eigentlich alle gescheitert, ja, wenn man das mal genau nimmt. Genau, also das muss etwa, ne, das hier, dieser, das ist überhaupt nur zur Sprache gekommen bei dem, was ich so gesehen habe, was durch den Äther wabert, die Frage der rechtfertigen Pflichtenkollision, also hat die konkrete Kollision von Pflichten, ne, die der Arzt ausgesetzt war, dazu geführt, dass er sogar als gerechtfertigt behandelt werden muss. Ja, auch dann wäre die Strafbarkeit zu verneinen. Dann gibt es noch eben eine Entschuldigungsgründe, das muss man auch alles mit abhandeln. War der Arzt vielleicht entschuldigt? Ja, dann habe ich hier auch ein Kapitel dem übergesetzlichen Notstand und Widerstandsrecht gemäß Artikel 20. Ich habe das hier Grundgesetz gewidmet. Ich dachte, das bietet sich hier geradezu an, weil wie soll man das werten? Da kommt eine Spanverordnung und die hebelt quasi den Schutz von Leben und Gesundheit aus. Ja, das ist doch gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Ja, das ist doch gegen die Menschenwürde, ne? Menschen zu so einem Experiment zu nötigen. Und da habe ich dann eben auch wirklich ein paar gute Zitate eingebaut, denke ich mal. Also auch das von dem Universitätsdozenten Dr. Hans Strasser, der da ja auch mal sehr deutlich geworden ist, ne, was davon zu halten ist, ne, was da hier gelaufen ist. Und er war ja mal Befürworter auch dieser Covid-19-Injektion, hat sich dann aber die EU-Verträge angesehen und war dann eben entsetzt, ne? Ja. Und ja, ne, das also hier nur ein Satz aus dem, was er gesagt hat. Man muss sich das alles vorstellen. Ein Impfstoff, dessen Wirksamkeit und Sicherheit nicht bekannt ist, dessen Produktion mit großen Risiken verbunden ist, der laut Vertrag zu Tod, Krankheit und Behinderung führen kann, wird von der EMA bedingt zugelassen und in weiter Folge alten, kranken, gesunden Kindern, Babys und Schwangeren geimpft. Das ist doch der pure Wahnsinn. Ja? Wann sonst? Ja? Das ist ein direkter Angriff aufs Leben. Wann sonst soll denn ein Arzt sagen, also ich habe hier eine Situation, ne, das ist ein Notstand. Ja, der Wahnsinn ist Gesetz geworden. Also hier in Form dieser Spanverordnung, ne, dem muss ich mich doch widersetzen. Das sind zutiefst menschliche Fragen, ne? Und selbst, ne, ja, und dann, ne, selbst wenn der Arzt Sachverhalte falsch eingeschätzt hätte, muss weitergeprüft werden, ob man aber dann zu seinen Gunsten von einem Irrtum ausgehen kann, der die Schuld ausschließt. Also erlaubtes Tatbestandsirrtum. Ne, man unterstelle, ein Arzt hätte in einer solchen Situation den Sachverhalt komplett falsch eingeschätzt, ne? Weil die Impfungen waren ja, ne, die Covid-19-Injektion natürlich, das sind keine Impfungen, die wären ja sowas von nebenwirkungsfrei und sicher gewesen, ne? Ja, der hat das komplett falsch eingeschätzt. Unterstellt selbst dann. Aber er ist davon ausgegangen, dass so ist, und das stimmt ja auch, aber wenn er deinem Irrtum unterlegen wäre, ja, dann kann er immer noch entschuldigt sein, ne? Erlaubtes Tatbestandsirrtum. Juristen wissen sofort, was ich meine. Ja, oder er war über Entschuldigungsgründe im Irrtum. 35 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Auch das muss geprüft werden, ne? Und natürlich auch der Erlaubnisirrtum. Ja? Ist er vielleicht versehentlich, ne, davon ausgegangen, dass sein Handeln erlaubt ist? Weil seine Berufspflichten sagen ja ausdrücklich, er darf keine Vorschriften befolgen, die mit seinem Berufsethos und der Menschlichkeit nicht im Einklang stehen. Er darf nicht. Ja? Das heißt, ne, der Arzt kann ja gedacht haben, mein Handeln ist erlaubt, ich darf das nicht tun. Das ist der klassische Erlaubnisirrtum. Auch den muss man dann vertieft abhandeln. Ja? Im § 17 Strafgesetzbuch, ne, da ist der Erlaubnisirrtum geregelt, hat den Wortlaut, fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Jetzt kann jemand einwenden, ah, der konnte doch den Irrtum vermeiden. Er hätte doch zu irgendeinem Mainstream-Anwalt gehen können und der hätte ihn aufgeklärt. Ja, ja, was hätten wir dann erlebt? Ja, dann hätte dieser Anwalt mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt, ja, also gegen Gesetze verstoßen darfst du nicht, das ist ja strafbar, ne? Ja, und außerdem, ne, ich habe mich selbst auch impfen lassen, alles lecker, ne? Ja, und das, also der hätte, also bei so vielen Anwälten hier in Deutschland, 165.000, von denen fast alle geschwiegen haben, hätte er also die besten Aussichten gehabt, an einen Anwalt zu geraten, ja, der dem nicht geholfen hätte, ne? Das heißt, er hätte diesen Irrtum nicht vermeiden können. Das muss man dann vertieft behandeln. Und das sind so die wichtigsten Gründe, die muss man abhandeln, wenn man eben einen Arzt verteidigt. Und alles andere, wie gesagt, also es gibt ja noch ganz viele weitere hochspannende Fragen. Ich möchte davon nur noch mal eine erwähnen. Ja, es gibt also sehr, sehr viel mehr, wirklich sehr, sehr grundsätzliche Fragen, ne? Aber vor allem auch das, was jetzt irgendwie längst gewohnt geworden ist bei vielen Landgerichten, das ist offensichtlich zentral so koordiniert worden, dass die Besucher solcher Prozesse, dass die allesamt schikaniert werden, egal in welchem Bundesland. Ne? Die müssen überall durch eine zweite Sicherheitsschleuse, da werden Ausweise kopiert. Und ich hoffe, dass der Bundesgerichtshof sagt, ne, jetzt mal klarstellt anlässlich dieser Revision, so geht's nicht. Was soll das?
Sag mal, und Wilfried, ihr habt dieses Thema mit der Notwehr, mit den und rechtfertigen Notstand und so weiter, habt ihr das auch ausführlich, wurde das wahrscheinlich schon in der Eingangsinstanz besprochen? Wie hat denn das Gericht sich dazu, sind ihr dazu inhaltlich, sind dem ja offenbar nicht gefolgt, aber haben sie dazu sich irgendwie inhaltlich verhalten?
Ja, einfach nur auf Plattitüden zurückgezogen. Also wenn man das Urteil liest, irgendwann wird das übrigens alles bekannt gemacht werden. Wir warten jetzt erstmal die Revisionsentscheidung des BGH ab. Aber dann wird das Urteil verkündet werden. Das Problem ist halt, da muss auch viel geschwärzt werden, weil da werden ja auch die Namen der Patienten erwähnt. Und das wollen wir nicht, dass die Namen in die Öffentlichkeit gezählt werden. Dasselbe gilt für die Revisionsbegründung, wo auch wieder Namen auftauchen. Aber das Gericht hat ja eigentlich nur sehr oberflächlich abgehandelt. Ja, letztlich oft nur etwas behauptet und nicht weiter begründet. Zum Beispiel gesagt, also es gibt keine Möglichkeit, sich gegen Gesetze zu wehren. Wer da was zu kritisieren hat, der soll sich an die Gerichte wenden. Ja, Punkt. Damit war das für die erledigt. Ob das überhaupt der Rechtsrealität entsprach, also dem realen Zustand der Rechtspflege ab März 2020, das hat mich interessiert. Natürlich ist das schon alles im Verfahren ausführlich vorgetragen worden. Und dasselbe gilt dann eben auch, ne, für eigentlich alle anderen materiellen Rechtsfragen. Ja, bitte? War da eine Frage, oder?
Wolfgang, du bist dran.
Ich höre zu.
Ach so, okay, ich dachte, Sie hätten was fragen wollen, ne? Genau, und also so, ich sag mal, wenn man das liest, ne, und das werden wir irgendwann veröffentlichen, sieht man eigentlich, da ist keine Argumentation. Ja, also zum Beispiel das mit Notwehrrecht, das wird einfach ganz, ganz einfach abgewatscht. Man sagt zum Beispiel auch, ne, ja, die Covid-19-Injektion als solche, die sprechen natürlich ständig von Impfstoffen, das war also keine Gefahr, ne? Das war schon mal kein Angriff, ne? Das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Ich habe einen Prozess ausführlich vorgetragen, warum diese Injektionen unwirksam und hochgefährlich sind, hat man komplett ignoriert. Und ne, das wäre also auch kein Angriff, wenn das in einem Gesetz stünde, dass man etwas tun müsse. Das wäre ja kein Angriff. Und auf der Ebene wird das einfach oberflächlich abgehandelt. Ja. Und das ging dann so weit. Nur das hatte nichts mit dem Notwehrrecht zu tun. Das hat sich zum Beispiel sehr, sehr stark und am deutlichsten zum Beispiel bei der Frage gezeigt, ob es hier Beweisverwertungsverbote gibt. Ja, ob hier im Ermittlungsverfahren unzulässige Vernehmungsmethoden angewandt worden sind. Und das war definitiv der Fall. Ja, weil alle Patienten wurden dahingehend getäuscht, dass man behauptet hat, es gäbe diesen Anti-Corona-Test und mit dem könnte man zuverlässig beweisen, dass jemand nicht geimpft sei. Das stimmt nicht. Dazu haben wir auch Beweise im in den Raum gestellt. Ne? Wir haben also die Vernehmung von Professor Kuhlen beantragt. Ich habe dazu sehr umfangreich vorgetragen. Und das wollte man alles nicht hören. Ja, und vor allem zog sich wie ein roter Faden durch eigentlich fast alle Zeugenvernehmungen die Aussage, dass eben die Patienten dann im Rahmen der Hausdurchsuchungen regelmäßig morgens ab 6 Uhr massiv unter Druck gesetzt worden sind. Ja, und das wurde einfach alles pauschal dementiert. Und dann habe ich dann auch reagieren müssen im Verfahren schon und habe natürlich beantragt, also bei sehr vielen besonders wirklich krassen Zeugenaussagen, dass die auch wortwörtlich so protokolliert werden. Ja, weil ich habe die Gefahr gesehen, dass das ist dann hat sich auch realisiert, dass das Gericht sonst später im Urteil einfach pauschal behaupten wird, ah nee, das war alles schön, da wurde keiner unter Druck gesetzt, schon gar nicht unzulässig und getäuscht worden ist auch keiner. Ja, und ja klar, ne, die prüfen nichts, ja, und sagen einfach, ja, das war so und so. Und dann auch in wirklichen Detailfragen, zum Beispiel, wurde irgendwo, ne, die haben nie klären wollen, ob die Viruslast von Geimpften höher ist als die von Ungeimpften. Ja, aber man hat dann später einfach ins Urteil reingeschrieben, dass da durch die Nichtimpfung ja auch Gefahren begründet worden seien. Ja, für andere. Ja, ja. Aber aufklären wollten sie die Frage nicht im Verfahren. Ne? Ja, bitte.
Das ist ja durch die Äußerung der Impfstoff, der sogenannten Impfstoffhersteller durch Pfizer, ist es ja selbst explizit gesagt worden bei der Anhörung, dass also nicht geprüft wurde, ob eine Ansteckung überhaupt dadurch verhindert werden kann. Das heißt, der Schutz für Dritte, der ist nirgendwo nachgewiesen. Und wir haben ja, was die Ärzte auch wissen sollen und wissen können, das ist, dass die Wirksamkeit jetzt als Schutz, die in den klinischen Studien ja versucht wurde herauszufinden, die auch schon sehr, sehr kritisch zu sehen sind, dass selbst das offizielle Ergebnis da lautete, dass über 100 Personen die Spritze kriegen müssen, damit ein Fall von einer Atemwegserkrankung mit positivem PCR-Test verhindert werden kann. Das heißt, number necessary to vaccine, die liegt über 100. Und das heißt, das ist eine völlig, man würde 100 Menschen, über 100 Menschen spritzen können mit diesem neuen Verfahren, welches auch als experimentelles Verfahren gelten muss, um einen einzigen Erkältungsfall zu verhindern. Das ist so lächerlich und so absurd, dass das eigentlich jeder Arzt wissen müsste. Und wir haben das, wir haben das ganz deutlich dargestellt, wir haben das immer wieder gesagt, schon lange bevor dies losging mit der Spritzerei. Es war also eine Diskussion, die schon 2020 einen großen Raum füllte. Und wir haben, was jetzt rausgekommen ist, noch hinzu, das ist eben, dass diese ganze Aktion nur möglich wurde, weil sie als militärische Aktion gestartet ist. Weil sie gestartet ist mit dem Vorwand, man müsse minus 80 Grad haben. Und deshalb muss das bei der Bundeswehr alles, die Logistik, beachtet werden. Und deshalb waren da immer Soldaten, die den Impfstoff brachten. Die ganze Zulassung ist als Countermeasure zugelassen, als eine Gegenmaßnahme im Krieg, nicht als ein Medikament. Und da reicht es, wenn der amerikanische Gesundheitsminister sagt, ja, wir haben nichts anderes, dann können wir das ja nehmen, wir sind ja im Krieg. So, das ist die Begründung dafür, die offizielle Begründung der Vereinigten Staaten, in den Vereinigten Staaten. Das haben die Catherine Watt und die Sascha Latipova sehr, sehr schön rausgearbeitet. Die ganzen Regeln, die es da gibt, das ist eine Emergency-Maßnahme gewesen, die im Kriege dann begründet wird. Im Krieg gegen Viren in diesem Falle, wie der französische Präsident sagte. Es ist, aber wenn man dann guckt, wo war denn da bitte der Krieg? Wer hat denn da angegriffen? Selbst da hat das Robert-Koch-Institut ja auch, und was in den Multipolar jetzt, in was so schön rausgebracht hat, die haben ja auch gesehen, da ist nichts. Die haben ja dann erst auf Anweisung offensichtlich gedacht, oh, da könnte ja doch was sein. Also das ist eine Sache, die von Anfang an beobachtet. Ich habe von Anfang an das veröffentlicht, dass bei Robert Koch nichts zu sehen ist, dass der Arzt in seiner Praxis nichts gesehen hat. Wenn da eine Pandemie ist, gegen die man sich schützen muss, dann muss man doch irgendwo was sehen können.
Ja, Tote, viele Tote.
Überall und in den Krankenhäusern, da haben die getanzt und haben weniger Patienten als sonst gehabt. Die haben Arbeit gehabt durch diese ganzen Desinfektionen und durch diese Maskentragerei und durch diese Hygienemaßnahmen, diese übermäßige hysterischen Schutzmaßnahmen, die sie denn angeordnet haben. Da haben sie richtig mehr Arbeit gehabt. Aber ansonsten sind die Kliniken dafür belohnt worden, dass sie gesagt haben, oh ja, das sind Covid-Fälle, das waren positive PCR-Tests, da haben sie für jeden 100 Euro extra gekriegt. Also diese ganzen Dinge, die konnte man 2020 sehen. Und ein Arzt, der das gesehen hat und der dann gezwungen werden sollte, diese Spritzen zu geben, da muss man Gewissensbisse haben. Also ich kann mir das, wer als Arzt dann nicht gezögert hat und zurückgeschreckt ist, der ist entweder bestochen worden, den hat das Geld gelockt, oder der hat einfach sich nicht drum gekümmert und einfach hat das gemacht, was die Obrigkeit sagt, was die Ärztekammer sagt und so weiter. Und die haben ja das Ganze geschützt, aber als als Arzt, der gewohnt ist eigentlich, dass die Pharmaindustrie alles Mögliche erzählt, dass dauernd irgendwelche Drogen auf den Markt gebracht werden, von denen sich hinterher dann rausstellt, oh, die waren aber gefährlicher, als die hatten gar keinen Nutzen gehabt. Und dann noch die Tatsache, dass diese Droge, die da gespritzt wurde, noch nicht mal von den üblichen Behörden dann mal in das Nutzen- und Schadensverhältnis, Risiko- und Nutzenverhältnis, noch nicht mal in Auftrag gegeben wurde, das zu prüfen. Nicht mal das.
Genau.
Hier ist was passiert, was völlig an dem vorbeigeht, was ein Arzt als Grundlage seiner Entscheidung eigentlich einfordern muss. Es ist nicht passiert. Und dein Arzt, der dann sagt, das mache ich nicht, und ich habe Angst, ich will meine Patienten schützen davor, dass sie sowas mit, dass sie solche Spritze kriegen, den kann ich sehr, sehr gut verstehen. Der handelt nach seinem Gewissen, der kann gar nicht anders handeln.
Genau, das gilt aber auch für die Richter. Und man kann wirklich, also beispielsweise, ne, Ärzte, Soldaten wirklich sehr, sehr gut verteidigen, indem man alles das, ja, sehr, sehr ausführlich darlegen kann und da eben dankbarerweise, teilweise auch schon längst, ne, auf gute Literatur verweisen kann. Also jeder sollte wissen, was die Schockstrategie ist, wie das wirkt. Ne, seit wann die eingesetzt wird, welche historischen Vorläufer die hat. Dann eben hier Mausfeld, ne, Baumschweigen-Dilemma. Ja, dass man eben auch sich damit befasst, wie man durch Medien manipuliert wird. Dazu gibt es eine ganze Reihe ausgezeichneter Bücher und natürlich eben auch mit der Kriminalität der Pharmaindustrie befasst. Ja, hier Peter Gottsche, ja, der dazu eben Bahnbrechendes geleistet hat. Und dann kommt man eben zur BioNTech, ja, und kann sehr, sehr schlüssig darlegen, wie schon quasi in der Entwicklungsphase rumgefuscht worden ist. Ja, ja, was dann im Zulassungsverfahren passiert ist, wie da manipuliert worden ist, was im Zulassungsantrag nicht stimmt. Und dann natürlich die katastrophalen Daten schon aus der Zulassungsstudie, aber auch aus der Post-Marketing-Phase. Ja, ja, und die Behörden schauen weg. Dazu muss man dann auch was sagen, weil das muss man sich erstmal vorstellen können. Wir haben damit kein Problem. Aber ein Richter, der sich damit nicht befasst hat, der muss sich erstmal vorstellen können, dass die EMA komplett korrumpiert ist, dass das PI, ne, komplett versagt hat, die ganze Zeit. Ja, und dass eben auch das Bundesgesundheitsministerium da komplett versagt hat. Kein Wunder, ne, wenn man dann Bankkaufmann eben Minister spielen lässt und Lobbyisten quasi bemüht, ne, hier eben, ne, den Bock zum Gärtner macht. Und das kann man alles sehr, sehr gut belegen und begründen. Und jetzt ist wirklich im Jahr 2024 ist es überfällig, dass es in Gang kommt. Und deshalb, ne, um die Frage vorwegzunehmen, engagiere ich mich da jetzt eben auch seit Neuestem für die Impfgeschädigten, weil ich sehe, dass also die Klagen von Impfgeschädigten mit haarsträubenden Begründungen abgewiesen werden. Ja, und das heißt, die müssen entgegengewirkt werden, die dürfen nicht davonkommen. Und ich mache halt dann die strafrechtliche Vertretung. Aber alles eben erstmal bei mir fokussiert auf BioNTech. Einfach, das ist der größte, die waren alle schlimm, das ist wohl der allerschlimmste. Und das muss umfassend aufgeklärt werden und das muss eben nicht nur zivilrechtlich abgearbeitet werden, sondern gerade auch strafrechtlich. Ne? Ja, und man kann also beispielsweise einen Richter dahin bringen, der einen Soldaten jetzt auch noch verurteilen soll. Das ist dasselbe wie beim Arzt, ne? Dass er diese Pleure abgelehnt hat, dass der Richter an den Punkt kommt, dass er das nicht mehr kann. Ja? Das ist unmöglich. Wenn er die Fakten zur Kenntnis nimmt, behaupte ich, ist es für einen gewissenhaften Richter absolut undenkbar, so einen Soldaten noch zu verurteilen. Wenn er wirklich Bescheid weiß, ne? Ich kann nur hoffen, dass die Kollegen da auch dann richtig verteidigen und richtig vortragen. Ne? Man muss Argumente bringen, weil, wie gesagt, die hängen in ihren Narrativen drin, ja, man muss die da rausholen. Ich habe das ja in Bochum erlebt. Das war ja auch wirklich manchmal der blanke Hass, der uns da entgegengeschlagen ist, ne? Weil wir die Narrative in Frage gestellt haben.
Aber es wäre ja auch spannend, wenn es jetzt ein Strafverfahren gäbe, wo wir tatsächlich die Leute von BioNTech und so weiter auf der Zeugenbank sitzen hätten. Weil da könnte man ja doch allerlei Sachen fragen, die vielleicht interessante Aspekte zutage fördern würden. Ich meine, jetzt bei der Geschichte beim RKI wird es auch sehr spannend sein. Ich hatte gelesen, dass jetzt Multipolar wohl auch in die nächste Runde geht und dort auch noch die Schwärzungen entfernen lassen möchte. Also wenn man tatsächlich diese Namen hat und dort nachfassen kann, was hatte die Person denn für Informationen, also hatte die irgendetwas Belastbares, also sehr viele spricht dafür, dass es nicht der Fall ist, dann wäre das ja, wird das ja eine Kette, ein Paper Trail quasi, wer da wie die Anweisungen gegeben hat oder wie solche Sachen überhaupt entstanden sind, ja. Das wird sehr faszinierend werden.
Oh ja, also ich hätte ganz viele Fragen, ne? Und dann hätte ich Top-Experten neben mir sitzen, die mich dabei unterstützen würden, mit Sicherheit. Also ich hätte ganz viele Fragen an Uwe Sahin. Ja, also zum Beispiel schreibt er in seinem Buch Projekt Lightspeed, er hätte da also am 24., nee, am 20. Januar 2020 hätte er eine Klitsche nachgelesen. Ich möchte jetzt den Namen dieser Zeitschrift nicht nennen. Und hätte dann quasi einen Wissenschaftsteil durch Zufall entdeckt, ne, die Nachricht, dass da in Wuhan wohl erste Fälle aufgetreten sind. Ja, also eines neuen Virus. Und dann, ne, hätte der da seine Kenntnisse aus seinem Fernstudium da, ne, aus dem Fernkurs Mathematik bemüht und hätte also hochrechnen können, ja, dass das also eine gigantische Pandemie werden wird, ne, dass sich das über die Verkehrswege ausbreiten wird, ne? Also eine unfassbare, ne, Intuition, ne? Und wie kann es aber denn sein, wenn er also erst im Januar, also am 20. Januar 20 aufgewacht sein will, dass zum Beispiel die Charge aus einem RNA-Analysezertifikat von 2019, ne, zu den Daten der bei der EMA eingereichten Pilotstudie mit dem Namen Annex 1, Draft 3.2.P.2.2, Drug Product, passen, ne? Das BNT 162 Entwicklungsprogramm also bereits seit Februar 2019 lief. Ja, das ist also, ja, oder hier, das hat auch hier in einem anderen Buch steht das, ne? Ja, also BioNTech erhielt bereits am 10. Januar 2020 eine Erlaubnis zum Import verschiedener RNA-Konstrukte. BNT 162 war auch dabei, ne? Also unter anderem auch für BNT 162 B2. Also genau das RNA-Konstrukt, das in Kombinat enthalten ist, ne? Die Importerlaubnis basiert auf einer Inspektion vom 11. September 2019. Das soll mir der Ugo doch bitte mal erklären. Ja, wie das möglich ist. Weil, wenn man das jetzt, wenn man ihn wörtlich nimmt, ne, in seinem Buch Lightspeed, könnte man ja den bösen Verdacht haben, dass er in dem Buch eigentlich nur dummes Zeug erzählt hat, ne? Also er, der Avenger, ja, der Frodo Beutlin, der die Welt rettet, ja, und liest da irgendwo ein Klitschenblatt, ne, und dann weiß er, ich muss die ganze Firma umstellen, ne, das wird die größte Pandemie aller Zeiten, ja, und dann, er hat ja schon 200, nee, 400 Millionen Schulden waren wohl, ne, damals schon auf der Firma lastend, ne, und in der Situation, also mit dem Rücken zur Wand, entscheidet er sich dann zu einem solchen Manöver, ne, also das ist äußerst gewagt, ne, und setzt alles auf diese Karte. Und tatsächlich gelingt es ihm, die Welt zu retten, ne? Aber das passt nicht zu diesen Daten. Ja? Und man könnte da also vermuten, dass das Lightspeed ist nur Propaganda, also ein Märchen nach dem anderen erzählt. Ja, dass man also ihn zum Genie stiliert, zum Genie hochstiliert, um darüber hinwegzutäuschen. Und das würde ja auch zu dem, was Sascha Latipova gesagt hat, passen, um darüber hinwegzutäuschen, dass die Entwicklung dieser Plörren schon sehr viel frühzeitiger begonnen haben muss. Ja, also mir sagen Experten, man kann nicht mal eben so wie bei dem Koch da aus die Sesamstraße, der hat noch so einen Koch, ne? Der hat einen Topf und dann schmeißt das Gemüse rein und sagt röm, töm, 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 ne? Und dann fliegt ihm das ganze Gemüse um die Ohren, ne? Mal eben auf die Schnelle so ein Impfstoff designen. Das wäre eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Vor allem müsste man da ganz viel Ahnung haben von Viren, von Proteinfaltung und überhaupt. Und die
Vor allem
kennt
auch noch das Immunsystem. Auch noch das Immunsystem. Was ist das denn?
genau, was ist ja, und er hat ja eigentlich in seinem Buch ziemlich offen eingestanden, ne, dass sie damals auch angeblich alle keine Ahnung hatten, ne? Und sie hatten nicht mal Ahnung, dass sie keine Ahnung hatten, ne? Aber sie wussten, sie müssen jetzt die Welt retten. Es muss alles ganz schnell gehen. Also mit Lightspeed, ne? Mit Lightspeed in den Untergang, ne? Genau. Und
Lightspeed ist zu langsam. Es hieß nachher Warp Speed. Das ist noch mehr als Lightspeed.
ach so, genau. Scotty, ne? Schalt hoch auf Warp Speed. Ja, genau, ne? Und das heißt, und da sind Dutzende Fragen, ne? Die müsste man dem endlich mal stellen und dass er mal antwortet, ne? Hochspannend, ne? Aber das kann er dann der Staatsanwaltschaft zu erklären versuchen, weil Fakten sind ja gesichert, ne? Und da hat er ein Problem. Also in dem Moment, wo die erste Staatsanwaltschaft.
Die Staatsanwaltschaft und gucken auch alle Sesamstraße.
Ja, also die müssen da jetzt in die Gänge kommen. Und ich habe den Staatsanwälten gesagt, jetzt bitte lesen Sie mal, das ist eine ganz lange Liste. Er sagt, ja, das müssten Sie eigentlich jetzt mal alles lesen und dann hätten Sie also eine richtig gute Ausgangsposition. Zumindest sollten Sie das und das lesen, ne? Und wenn Sie nur das gelesen haben, dann können Sie eigentlich sofort loslegen. Ja? Das habe ich dann auch den Staatsanwaltschaft Leipzig gesagt. Ich sage jetzt, sind Sie vielleicht irritiert, ne, wenn Sie hören, der RKI-Vertreter Dr. Ulle Wichmann soll gelogen haben und der von Pai soll gelogen haben, ne? Und dann sollen auch noch Vertreter der Bundeswehr gelogen haben. Das kann ja irgendwie gar nicht sein, ne? Dass die so lügen. Die haben doch auf das Grundgesetz einen Eid geleistet, ne? Und auf ihre Dienstpflichten. Und ich sage, nee, ganz normal, ne? Sie müssen sich einfach mit dem Phänomen befassen, dieses Regulatory Capture, ja, dass eben viele Behörden, gerade in diesem Bereich Arzneimittelaufsicht, komplett vereinnahmt worden sind. Ja, auch von denen finanziert werden. Das sind nur NGOs, ne? Ja.
Die sind doch absichtlich im Bypass ausgeschaltet worden. Denn es, und das ist ja dieser Trick mit dem Emergency, mit dem Countermeasure. Ja. Da spielen die keine Rolle. Kommen die gar nicht vor. Wenn man sich Gegenmaßnahmen im Krieg ausdenkt, da spielt eine Zulassungsbehörde keine Rolle. Sondern da guckt man sich um, welche Waffen gibt es, die man gegen den Feind anwenden kann. Und wenn eine dabei ist, die man möglicherweise nehmen kann, dann muss man sie nehmen. Man hat ja nichts anderes. Das ist die Begründung, wie das Ganze verkauft worden ist.
Ja, und das war ja auch eine Lüge. Das ist eine der Lügen, ne? Das ist ein ganz Narrativ. Es gab ja nichts anderes. Wir wissen ja beide, es gab sehr viel, ne? Es gab also Behandlungsprotokolle und diverse Mittel. Ivermectin.
Und was war denn da zu behandeln? Ich kann diese Story nicht mehr hören.
Welche?
Also, Entweder ist es so, dass da wirklich ein Virus ist, was man behandeln muss, was ganz anders ist als alle anderen, die man für die Jahre vorher behandelt hat. Dann hätte man ja früher auch schon mit Ivermectin behandeln müssen. Wo war denn da die Ärzteschaft und hat gesagt, da müssen wir Ivermectin benutzen, weil da Coronaviren dabei sind. SARS-Viren gibt es seit 2002 auf der ganzen Welt. Und die bleiben ja nicht so lange irgendwo in Guangdong sitzen, bis sie mal wieder gebraucht werden. Nee. Wir haben 10 Millionen Passagiere in den Flugzeugen. Jeden Tag um die Welt. Ja. Und SARS-CoV-2 ist etwas, was sich entwickelt hat. Wenn da im Labor was ausprobiert und konstruiert wurde, dann ist das was völlig anderes als das, was in der Welt sich schon längst verbreitet hatte. Und wenn man das, was in der Welt war, das kann man ja irgendwie messen. Da kann man Antikörper messen. Hat das im April 2020, hat ja auch sogar das Robert-Koch-Institut angefangen, nach SARS zu suchen, also nach Covid zu suchen, überhaupt nach Coronaviren zu suchen. Vorher haben die sich dafür interessiert, obwohl sie doch wussten, dass SARS eine ganz gefährliche Erkrankung war. Warum sind die nicht auf dem Schirm? Also all diese blinden Stellen, diese absichtliche Verblindung der offiziellen Behörden, die ist höchst verdächtig für mich. Und ich denke, Wenn man der Meinung ist, dass es wirklich eine Erkrankung gab, wo denn wirklich was hätte getan werden können mit Medikamenten. Herr Gott nochmal, wo ist denn diese Erkrankung gewesen? Woran kann man das denn erkennen? Die Leute sind in Krankenhäusern und in Arztpraxen falsch behandelt worden, weil man den Ärzten Falsches erzählt hat, weil man sie belohnt hat, wenn sie das Falsche gemacht haben, wenn sie ein Medikament benutzt haben und verordnet haben, wo man weiß, es ist schädlich und es hilft nicht. Und das ist ja nicht nur die Spritze, sondern es sind ja auch andere Medikamente benutzt worden. Die sind empfohlen worden in Überdosis. Oder sie sind empfohlen worden, obwohl sie gar nicht indiziert waren.
Und also das ist ja alles oder die invasive Beatmung. Ne? Man wusste ja recht frühzeitig, das ist also der falsche Weg. Und hat trotzdem darauf gedrängt, ne, dass das eben angewendet wird. Und da gibt's ganz, ganz viel. Es ist alles da, alles zugänglich. Teilweise wirklich auch schon in guten Sachbüchern aufgearbeitet. Und jetzt müsste man das nur noch umsetzen. Ja, also der Staat ist im Verzug, ne? Weil für uns ist das alles altbekannt. Ja, klar, es gab hier nicht nur Ivermectin, hier Vitamin D und man darf ja mittlerweile gar nicht mehr über Chlordioxid reden. Ich habe da nochmal geguckt vor 2 Wochen, was man dazu findet. Also das ist so verteufelt worden, Chlordioxid. Ja, also wer das wahrscheinlich auch nur in den Mund nimmt, ist schon Terrorist, ne? Ja. Und also es ist haarsträubend, was man da alles unternommen hat, um die tatsächlich vorhandenen Alternativen eben einfach tot zu reden, schlecht zu reden, damit es eben zu der Wunderwaffe Genspritze keine Alternative mehr gibt. Ne? Das ist längst alles bekannt und sehr gut belegbar. Das heißt, wenn man das zusammenfasst,
Euer Ehren, ich muss da widersprechen. Eine Alternative wozu? Wenn da nichts war, dann braucht man auch keine Alternative.
Ach so, wenn Sie das meinen, ja, aber selbst. Ja. Man kann ja durchaus sagen, ne, es gibt das Virus und Menschen, wie bei jeder Grippe, werden krank und dazu gibt es Medikamente. Ja. Da kann man schon was machen. Ne?
Nur, ja, aber die gab es vorher auch schon.
Doch keine Pandemie, das sage ich ja auch. Ich sage ja nicht, dass es eine Pandemie gab. Ich sage nur, da war was und das konnte man gut behandeln.
Ja, okay.
Aber können wir uns da verständigen.
Ja.
Ne? Genau.
Wir haben früher gelernt, dass man bei einer Grippe symptomatisch nur behandeln kann und dass es keine antiviralen Medikamente gegen respiratorische Atemwegsviren gibt, die sinnvoll sind. Das haben wir gelernt und das ist dann aber Versuche gab der Pharmaindustrie, die sich als Fehlschläge erwiesen haben, doch da teure Medikamente zu verkaufen. Auch das ist publiziert. Das heißt, ein Arzt der Verantwortungsbehandlung, da kommt ein Patient mit Grippe und da können auch Coronaviren dabei gewesen sein, der verantwortungsvoll gehandelt hätte, der hätte symptomatisch behandelt. Und er hätte aufgepasst, dass da keine Nebenwirkungen sind. Natürlich kann da eine schwere Bronchitis dann hinterher kommen. Natürlich können die Leute geschwächt sein, können im Herzen was kriegen. Und das ist eine postvirale Sekundärerscheinung gibt. Das haben wir hier im Corona-Ausschuss ja auch mehrfach auch behandelt. Natürlich, da gibt es eine Pneumonitis möglicherweise, eine allergische Reaktion, Fehlreaktion des Immunsystems. Ja. Herr Seehofer selbst hat sowas gehabt. Der hat immer davon erzählt, dass er nach einer Grippe dann plötzlich sein Herz kaputt war. Das ist lange bekannt, dass das nach Viruserkrankungen sowas gibt. Und jetzt ist es alles Post-Covid. Aber diese Story, die lebt davon, dass man uns weismacht, dass es hier wirklich ja doch andere Erreger gegeben hat, die aus dem Labor wahrscheinlich eventuell doch. Es ist Quatsch.
Also wir haben ja Konsens, ne? Wenn wir feststellen, dass der beste Arzt der ist, der dafür sorgt, dass der Patient gar nicht erst krank wird. Und Heinrich Habig, ne, hat mir versichert, also er hätte seine Patienten alle sehr frühzeitig eben auf Vitamin D, ja, eingestellt, hätte die da gut supplementiert. Und er sagt, und bei mir ist keiner krank geworden, nicht mal krank geworden. Die Kranken, die kamen von anderen Praxen. Das heißt, er hat die so gut eingestellt, die wurden nicht mal krank, ne? Und ist natürlich schlechtes Geschäft, ne? Also gesunde Patienten, aber trotzdem sollte es ja das vorrangige Ziel sein, ne? Der Medizin, dass man sie möglichst gar nicht erst braucht, weil die Menschen wissen, wie sie gesund leben können. Ne? Und wie gesagt, ne? Ohne Zugang zum Recht ist der Mensch kein Mensch. Damit wir hier weiterkommen, muss zuallererst das Unrecht aufgearbeitet werden. Und jetzt wollen wir natürlich ablenken, noch ein Krieg gegen Russland, ne? Und vielleicht andere Katastrophen, ne? Aber nein, ne? Erst muss das aufgearbeitet werden, ne? Und dann vielleicht erübrigt sich das Thema Krieg, ne? Von selbst, weil die da treiben, sind dieselben, die ja dafür verantwortlich waren, was ab 2020 passiert ist, ne? Und das heißt, es kann sich nicht zum Guten wenden, solange diese Typen noch in den Ämtern sitzen. Die müssen da letztlich alle rausgeholt werden. Ne? Ja, und im Bereich der Gesundheit sind so viele Strukturreformen erforderlich. Also SPICE, RKI, ne? Da darf kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Ne? Das muss komplett neu gebaut werden. Und die Ärztekammern, die können sie auch voll in die Tonne hauen. Also ne, die haben auch komplett versagt. Und das muss ich auch als Anwalt sagen, ne? Also die, jetzt wenn ich das sehe hier mit der Bundesrechtsanwaltskammer, ne, es ist klar, ne, man kann sich mutig vor eine Maus stellen und sagen, ha, du Maus, ne, ha, ich beziehe jetzt Stellung gegen Mäuse, ne, die Hass und Terror verbreiten, ha, ne? Aber wenn der Elefant kommt, dann muss man Mut beweisen, nicht bei einer Maus, ne? Ja. Und das ist einfach die Situation. Hier ist ganz viel Heuchelei ist hier also unterwegs. Ne? Und es ist eine Schande übrigens auch. Ich habe das gesehen, das MWGFD-Event, dieses Pressesymposium. Wenn Ärzte auch heute noch durch falsche Diagnosen vertuschen wollen, dass Menschen eindeutig einen Impfschaden, also einen Covid-19-Injektionsschaden haben. Ich habe selbst solche Gutachten gelesen. Das ist unglaublich schlimm. Das heißt, erst wenn die Leute also verarscht mit Desinformation, dann werden sie auch noch genötigt, dann lassen sich die Spritzen geben, werden schwer krank, verlieren die Arbeit, ne, die Gesundheit. Ja, und dann kommen sie zu Ärzten, die noch dementieren, dass sie überhaupt krank sind, ne, eigentlich alles psychosomatisch, und die ihnen dann noch falsche Diagnosen unterschieben, damit sie bloß nicht eben vor Gericht obsiegen können. Ja, und dann zahlt die Krankenkasse auch wichtige Medikamente nicht. Also wo sind wir hier? Das ist ja wirklich also ein Höllenloch. Da brauchen Sie keinen Dante lesen, ne? Ja, wie es im innersten Kreis der Hölle aussieht. Sie brauchen nur Impfgeschädigte zu leben, was die ganz real erleben. Und das ist also eine absolute Katastrophe. Das müsste alle Menschen auf die Straßen bringen, ne? Und Ärzte, die sich daran beteiligen, ne? Die also wirklich dann auch die Geschädigten unter Recht losstellen wollen, wenn sie wieder besseren Wissens, ne? Also ich meine nicht die Idioten, die es nicht besser können. Ich meine wirklich die Guten, ne? Die genau sehen, was los ist. Wenn die denen dann auch noch solche Diagnosen unterjubeln, ich habe das selbst gelesen, ne? Posttraumatische Belastungsstörung aus der Kindheit und Jugend, die wäre wahrscheinlich für den Zustand verantwortlich. Also eine totale Verarsche. Was soll das? Ja, die wollen einfach nur das Thema unter den Teppich kehren, ne? Das ist die Wahrheit. Das Ausmaß der Katastrophe soll immer noch dementiert werden, ne? Und dann sollten sich alle mal fragen, die da mitmachen, wen sie da eigentlich schützen. Ja, und ob sie zusammen mit dem Teufel an der Seite ins Paradies gehen können, ne? Ich habe da Bedenken. Ja, aber das ist deren Entscheidung und deren Seelenheil, ne? Ich sehe nur, also Abgründe von Niedertracht und Gemeinheit, das ist wirklich historisch, ja? Also, das ist, ich weiß nicht, ne? Also, ich will jetzt keine historischen Vergleiche anstellen, ne? Ich sag deshalb mal ganz bescheiden, ne? Ob wir sowas schon mal nach 1945 jemals hatten, ne? Ja, und der Zeit davor möchte ich gerne Vergleiche ziehen, ne? Aber da sind ganz viele, die bis heute, ne, eklatant versagen, und die Menschen, die schon kaputt sind, ne, und einfach nur noch ein bisschen Rehabilitierung wollen, Anerkennung wollen, auch eben zu Recht eine Entschädigung verlangen, dass man die bis heute quasi rechtlos stellt, ne? Und das zeigt ganz klar, das sind ganz viele in wichtigen Ämtern, die müssen da erstmal raus. Vorher kann sich da nichts ändern, ne? Ja, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Ich habe ja, also bin keiner Partei, ne? Und ich frage mich, ne, wie der Lauterbach, ne, das überhaupt noch aushält im Bundestag. Also es gibt so viele Fakten, der müsste im Bundestag jedes Mal wirklich gegrillt werden, ja? Dass der freiwillig abhaut, aus dem Fenster springt, ne? Ja, weil es nicht mehr aushält, die Kritik, ne? Und warum setzt man die Leute nicht unter Druck? Es ist alles da. Das heißt, ich halte ehrlich gesagt, das muss ich jetzt mal diesen Frust mal rauslassen, ne? Das, was da als Opposition gespielt wird, halte ich für fake. Ja, das Synchrone-Symposium wurde gefaked. Da hat man eben aufgezeichnet, rausgeschnitten. Ja, die Parteispitze war nicht vor Ort. Die hat gar nicht teilgenommen. Das war ein eindeutiges Signal. Wer glaubt denn wirklich, dass die AfD, ja, nach der Wahl, wenn sie eben koalieren muss, ja, dann noch Interesse hat an einer lückenlosen Aufklärung? Wo ist sie denn jetzt? Ja, und das ist eben das, ne, wo ich sehe, die Menschen, ne, die gerade die Geschädigten werden von allen in den Stich gelassen, ne? Von vielen Anwälten, die gar nicht vertreten wollen, dann von den Gerichten, die sie rechtlos stellen mit abstrusen Begründungen, von Politikern, die Schmusekurs fahren, weil sie an die nächste Koalition denken. Das ist die Wahrheit, ne? Deutschland ist moralisch komplett kaputt und fertig, ne? Das ist die Situation. Ja. Und weil es ist alles da. Keiner kann mir sagen, er hätte es nicht gewusst, ne? Und ich hoffe wirklich, ne, dass das jüngste Gericht möglichst morgen kommt und dass der Wahnsinn aufhört. Ja. Und aber bis dahin versuche ich jetzt mal zumindest, ich habe also mich um diesen Lappen gekümmert, 2020, dann jetzt um die 23 um den Arzt Heinrich habe ich, also schwerpunktmäßig natürlich nicht nur. Und jetzt gucke ich halt, weil das so scheiße läuft, dass ich vielleicht, ne, einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Impfgeschichten zu ihrem Recht kommen. Und da fange ich mit BioNTech an.
Ja. Haben Sie davon gehört, von der Konsequenz, dass Mecklenburg-Vorpommern einen Arzt haften lässt für einen Impfschaden jetzt, weil der Paragraph 63 IFSG gestrichen worden ist? Wissen Sie da was drüber?
Nee, nichts Konkretes. Also ich habe das mitbekommen, ne, dass da also ein Arzt Post bekommen hat, dass ja, da Klassenansprüche übergeleitet werden sollen. Das gab es auch schon mal. Genau. Das ist ja auch eine zwingende gesetzliche Folge. Also wenn ein Sozialleistungsträger Sozialleistungen erbringt, muss er natürlich prüfen, ob der Anspruchsteller vorrangige Ansprüche hat. Also hier eben auch Schadenersatz, ne? Und da muss auch so ein Schreiben rausgehen. Ich vermute mal aber, ne, dass die Intervention der Ärztekammer dazu führt, dass das blockiert wird. Ja, obwohl der Sachbearbeiter verpflichtet ist, das zu tun, ne?
Ja, finde ich auch. Der hat also korrekt gehandelt nach dem Gesetz. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für die Krankenkassen. Auch die Krankenkassen sind ja verpflichtet, wenn sie sehen, dass dort jemand schuldhaft eine Krankheit herbeigeführt hat, den dann auch für die Kosten aufkommen zu lassen. Das gilt ja auch für andere Dinge. Also nicht nur für die Spritzen jetzt, sondern insgesamt, wenn da ein anderer Kostenträger ranzuziehen ist, dann müssen sie ihn heranziehen.
Also zum Beispiel auch Geld, ne? Wenn man jetzt BioNTech, ne, die Verantwortlichen von BioNTech, die Firma können sie ja nicht anklagen würde, ja, und die haben gut Geld verdient, ne? Und verurteilen würde, ne? Ein Gericht kann da auch nicht nur eine Geldstrafe, eine Freiheitsstrafe festsetzen, sondern auch zur Auflage machen, ja, damit vielleicht nach 60 Jahren über Bewährung nachgedacht werden kann, dass das ganze Privatvermögen, also es müsste so erstmal sichergestellt werden, das ganze Volksvermögen, weil das aus der Tat erlangt. Nur mit dem vielen Geld könnten sie schon ganz viele Opfer entschädigen.
Natürlich.
Hätten sie gleich ein paar Milliarden, ne? Damit könnten sie anfangen, ne? Und dann hätten sie doch wirklich mal den richtigen abgezogen. Weil die EU-Verträge, die die komplett freistellen, ich habe mich damit befasst, ne, die sind sowas von einseitig und verbraucherfeindlich, ja, die sind null und nichtig. Ja, die Bundesregierung, ja, wenn da nicht nur eben Marionetten der Pharmaindustrie sitzen würden, die müssten sagen, ja, ihr könnt uns mal, ne? Die Verträge sind null und nichtig, ihr haftet selbst, ja. Also guckt, wie er klarkommt. Und stattdessen finanziert der Bund, ja, dann auch noch die Anwälte, ja, beeinflusst wahrscheinlich auch noch die Richter, dass sie schöngehörig alles abweisen. Ja, und wenn dann mal einer durchdringen würde, würde der Bund alles übernehmen. Ja, ist doch wohl voll der Witz. Ja, und das muss aufhören. Ja, und ich hoffe, dass da wirklich dann mal durch die gesamte Bevölkerung in Europa und weltweit ein Ruck geht, dass die sagen, also Moment, stopp, ne, wir hören jetzt auf. Erst müssen diese Täter zur Verantwortung gezogen werden.
Also was mir dabei noch immer wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass diese Täter, dass diese Industrie, die das jetzt gemacht hat und die da mitgemacht hat, dass die ja auch parallel dazu noch jetzt über 120 RNA, sogenannte Impfstoffe, weiterentwickelt und dass sie auch in der Vergangenheit Dinge entwickelt haben, die nicht indiziert waren, die gefährlich waren, die Risiken haben, dass sie mithilfe der Politik Zwang gemacht haben, dass ihre Medikamente dann angewandt werden müssen. Ich denke ja nur an den Zwang, wenn man jetzt seine Kinder in den Kindergarten bringen will und diese Masernimpfung dulden muss, ja. von der man inzwischen weiß, die Daten werden ja ausgewertet, dass viele Leute, die diese Masernimpfung 2-3 Mal gekriegt haben, trotzdem irgendwann an Masern erkrankt sind. Das ist also auch da. Das also völlig absurd ist, die Wirksamkeit dieser Maßnahme völlig absurd dargestellt wird.
Ja.
Das sind ja dieselben Konstrukte, das sind ja dieselben Behörden, das sind ja dieselben Lobbyisten. Das ist ein Laden, der schon seit 20 Jahren läuft. Das heißt, unser Misstrauen gegen Impfungen, ich bin Amtsarzt gewesen, habe Impfaktionen gemacht, mein Misstrauen gegen Impfungen ist riesig geworden. Ich bin angeschissen worden als Amtsarzt und auch als Arzt überhaupt von dem, was dahinter ist, was da an Wissenschaft hinter diesen ganzen Impfungen steckt. Ich war jemand, der gedacht hatte, das nützt. Was ich jetzt lese, was ich jetzt erfahre, das tut mir unheimlich leid. Ich hätte da viel früher davor warnen müssen. Das ist etwas, was ein Geschäftsbereich, der viel, viel kriminelle Energie beinhaltet. Und der Wissenschaft in seiner Wirksamkeit und in seinem Nutzen überhaupt, der höchst fragwürdig ist und wo sehr, sehr viel gelogen wird und sehr, sehr viel Geld verdient wird gleichzeitig. Also da, ich bin wirklich da vom Glauben abgefallen und leider ein bisschen spät, aber es ist ja noch viel zu tun. Die wollen ja immer mehr davon verkaufen. Und deshalb muss man das laut sagen und muss man das Misstrauen, welches berechtigt ist, das muss man jetzt mit füttern, mit Daten und muss jetzt genau die Leute zur Rede stellen und muss nicht einfach alle Dinge mitmachen, sondern muss sich darum bemühen, zu sagen, woher weißt du, dass es nützt? Wo sind die Daten? Lieber STIKO, liebe Leute beim STIKO, und welche Entscheidung macht ihr das? Wer hat die Daten gemacht? Wer hat die Studien finanziert? Wisst ihr das? Und was, also, wo ist denn die Langzeitbeobachtung?
Genau.
Also da sind so viele Sachen, die nicht gemacht werden, die auch, wo nichts evaluiert wird, wo die Dinge, wenn sie auf dem Markt sind, einfach verkauft werden dürfen. Das ist bei unseren Kindern. Das müssen die machen. Und den Eltern wird erzählt, wenn du das nicht machst, bist du aber nicht verantwortlich. Dann kommt das Jugendamt und nimmt dir deine Kinder weg. Was ist das für ein Blödsinn? In was für einem Land sind wir?
Genau. Also ich würde echt behaupten, ne, wer bedenkenlos, unkritisch der Pharmaindustrie vertraut, immer noch. Ja, wobei wir längst beweisen können, ne, was die Pharmaindustrie schon vorher verbockt hat. Ja, eben Peter Gottschall hat ja diese Hall of Shame. Ja, mit Milliardenstrafen, zu denen da gerade die ganz großen wie Pfizer verurteilt worden sind, weil sie eben Verbraucher systematisch getäuscht haben. Ne? Das war ja schon alles lange vor 2020. Ne? Ja, und dann eben, ne, die ganze Fake-Pandemie basiert nachweislich auf Lügen. Das ist sehr gut nachweisbar. Und dann die Impfstoffe, die ganze Entwicklung, alles, was dazu gesagt worden ist, zu Gefährlichkeit und Unwirksamkeit oder Wirksamkeit, das war erstunken und erlogen. Das steht längst alles sehr gut belegbar fest. Ne? Wer vor dem Background immer noch unkritisch auf die Pharmaindustrie vertraut, der kann doch gleich, ne, seine Kinder Jeffrey Epstein, ne, anvertrauen, falls noch irgendwo leben sollte. Das meine ich ernst, ne? Weil so blöd kann man eigentlich gar nicht sein. Und die Menschen sollen endlich aufhören, immer so ein Glaubensmantra vor sich herzubeten, wenn sie irgendwas Kritisches sagen. Da kommt sehr oft der Zusatz, ja, aber ich bin kein Impfkritiker. Ja, ist das denn ein Glaubensbekenntnis, ja? darf man nicht mehr impfkritisch sein? Ja, doch natürlich, man sollte es sogar sein. Ne? Aber ich höre ständig, ja, aber ich bin kein Impfkritiker. Ich möchte das sagen, aber Impfkritiker bin ich nicht. Ne? Ich bin für. Was soll der Scheiß? Ja, ist das Gott geworden? Ist die Pharmaindustrie Gott? Guckt euch doch die Typen an. Da ist nichts göttlich. Das sind Teufel. Ja? Und wer das immer noch nicht verstanden hat, ne, sage ich ganz offen, da kann sich ruhig die Rechtsanwaltskammer beschweren bei mir, ne? Ist komplett verblödet. Das ist die Wahrheit. Wird das immer noch dementiert, sind wir ein Dummkopf oder Lügner und Betrüger und Verbrecher. Da muss man sich nach all den Jahren jetzt mit der eindeutigsten Faktenlage mal eindeutig festlegen. Ja? Und dann muss sich jeder fragen, ne? Wem dient er? Der Wahrheit? Ne? Sieht er sich Gott gegenüber verantwortlich? Dann muss er in der Wahrheit leben, ne? Oder ist er ein Lügner und Betrüger? Ja, und stolz darauf, ne, mit dem Teufel an der Seite in den Untergang zu gehen. Ne? Es ist ganz einfach. Ne? Die Leute sollen sich bekennen zur Wahrheit oder zur Lüge. Und wer jetzt noch die Lüge die, ne, zur Wahrheit erklärt und die Lüge zur Wahrheit, ja, das ist ein Arschloch. Ganz einfach. Braucht ihr nicht rausschneiden. Ne? Braucht
ihr nicht rausschneiden. Nein, wir lassen es als deine persönliche Meinungsäußerin drin. Und,
ja, genau. Es ist so unheimlich schwierig, das ist ja auch eine alte Weisheit, es ist unheimlich schwierig zu sehen, dass man sich geirrt hat, wenn das Gehalt davon abhängt, dass man es nicht sieht.
Ich meine, von denen, die die Erkenntnisfähigkeit haben, ne, das, also Unrecht von Recht und Wahrheit von Lüge unterscheiden zu können, ne, der in Kenntnis dieser Wahrheit immer noch diese Wahrheiten dementiert, ne, der hat in einem öffentlichen Amt nichts zu suchen, der muss da raus. Ganz einfach. In allen Bereichen.
Also Wilfried, ich glaube gerade vor dem, sag du.
Ja, ich sag, ich will keine Heiligen, ne? Ich sag nur, ich will Menschen, die auch Verantwortung gerecht werden. Ja, und dafür werden ja einige auch wirklich super bezahlt. Ja, das darf man nicht vergessen, ne?
Also ich glaube, es ist total wichtig, dass, ich meine, wir sind ja jetzt seit vielen Jahren dran an dem Thema und dass eben die ganzen anderen Menschen, die da früh sich bewusst geworden sind über die Probleme, die da sind, dass die auch so unermüdlich gegraben haben. Also man sieht es ja jetzt, also wie viel schmutzige Teppiche jetzt im Moment nochmal zusätzlich hochgehoben werden und man, was man darunter alles erkennen kann, siehe jetzt diese RKI-Geschichte und auch unser nächster Gast wird uns gleich zu weiteren Erkenntnissen etwas sagen können. Und ich glaube, also das ist einfach ganz wichtig, weil wenn wir, man hat ja ziemlich schnell das Gefühl, dass da was nicht ganz richtig ist, aber es ist wichtig, dieses Gefühl einfach untermauern zu können mit Fakten. Und jetzt kommt es alles hoch. Und ich glaube, die Wahrheit bricht sich eben Bahn und deshalb kann man auch nicht, wird es auch immer weniger, wie will man sagen, Büsche geben, hinter denen man sich noch verstecken kann, irgendwelche Feigenblätter, die man hochhalten kann, wenn man eben jetzt konfrontiert ist mit dem immer deutlicher zutage tretenden, auch Fakten, der Faktenlage, dem Papierschwanz, den das Ganze hinter sich herzieht. Ja? Und insofern, also Wilfried, ich finde, es ist sehr gut, du bist ja in vielfacher Funktion da unterwegs oder hast ja auch schon gesagt, du hast dich ja ganz unterschiedlichen Aspekten angenommen und ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, dass du da auch ja, dass du auch selbst da so tätig geworden bist und aktiv bist. Das ist toll.
Die Menschen müssen einfach nur eine Hürde nehmen. Ne? Das heißt, es gibt da wohl viele, die sind im Wolkenkuckucksheim oder im Benjamin-Blümchenland aufgewachsen. Ne? Und sie müssen nur die Hürde nehmen, dass es da draußen Unmenschen gibt, die keine Empathie haben, für die die Lüge selbstverständlich ist, die auch ohne Bedenken über Leichen gehen, ja, dass es das gibt. Und das gibt's. Ja, und das ist einfach nur eine Realität, die man annehmen soll. Viele sind da irgendwie viel zu fromm und harmlos und schließen von sich selbst auf andere und denken, ich bin gut und andere sind auch gut. Das ist nicht die Realität. Da gibt es einige, ne, die sind bösartig. Ja, und das eben noch Form, das muss ich hier nicht ausführen, das wäre ja eine eigene Sendung, ja, welche Form diese Bösartigkeit erreichen kann. Ne? Für die zählt Menschenleben nichts. Auch viele Menschenleben zählen da nichts. Ne? Das ist das Einzige, ne, quasi, was die Menschen sich als einfach mal als Realität annehmen müssen, dass es das gibt. Und dass gerade die natürlich nichts in öffentlichen Ämtern zu suchen haben. Ja, und damit meine ich jetzt nicht die nützlichen Idioten, ne, die denen halt hinterherlaufen und für Geld alles machen. Ne. Ich meine die wirklich ganz genau wissen, was sie da machen. Ja, und die das von langer Hand vorbereiten, konzipieren, in vielen Konferenzen bis ins Detail und dann wird dann einfach ne der Plan abgespult, ne, und die Menschen werden überrollt. Ne. Ja, und das muss aufhören. Ne. Mhm.
Ja, danke dir, Wilfried, dass du uns hier Und das auch doch sehr emotional auch nochmal berichtet hast von den Dingen, aber auch viele Fakten. Ich glaube, es ist, ja, es ist wichtig, dass wir da dranbleiben an dem Thema. Und ich weiß, du machst das sowieso.
Du hast ja auch aus erster Hand hast du die Opfer ja auch gesehen. Und du hast ja die Situation erlebt vor Gericht und immer wieder überall. Ich kann deinen Dampf, den du mitbringst, wenn du jetzt das schilderst, kann ich sehr gut verstehen. Auch wenn der gerechte Zorn, wir wissen seit Brecht, auch der gerechte Zorn macht die Stimme heiser. Und das ist nicht immer gut. Aber ich finde es sehr, sehr verständlich und finde es sehr, sehr wichtig, dass man darüber spricht und dass man das alles ausspricht. Und es ist richtig, es gibt böse Menschen. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, dass diese Menschen keine Verantwortung für andere Menschen mehr haben? Das ist eine Sache, die, da müssen wir uns sehr viel Gutes überlegen. Aber es ist wichtig, dass wir da ganz viel wissen, damit wir das die richtigen Moment abpassen, damit wir wirklich auch mal was verändern können. Es reicht nicht, dass wir schimpfen.
Genau, ja, genau das, ja.
Danke dir, Wilfried.
Gerne. Alles Gute euch. Ich bedanke mich für die Einladung. Ne?
Vielen Dank. Danke. Bis dahin. Tschüss. Ja, ich begrüße unseren nächsten Gast im Studio. Es ist Erik Risch.
Rusch,
Entschuldigung. Sie sind ja bei Epoch Times Reporter und haben das Format vor Ort. Das heißt, Sie gucken sich auch immer die Dinge an, die so unmittelbar passieren. Und Sie waren ja auch vor Ort jetzt im Brandenburger Landtag bei dem Corona-Untersuchungsausschuss. Mhm. Und genau, da freue ich mich, dass Sie heute hier sind und uns da etwas zu erzählen können. Es knüpft ja quasi an das vorgehende Thema, wo man ja auch jetzt sieht, werden einige Fragen gestellt. Es gibt vielleicht auch ein paar Antworten und einiges ist immer noch unterm Teppich. Was hat sich denn jetzt so an wichtigen Erkenntnissen ergeben in den letzten Wochen?
Ja, also erstmal danke für die Einladung. Es war ein spannender Prozess, die verschiedenen Corona-Untersuchungsausschusssitzungen jetzt zu begleiten. Es hat auch viel Sitzfleisch erfordert, ja, weil die Befragung doch lange ging. Aber man merkt so, dass man sich so aus der Verantwortung, dass die Entscheidungsträger sich aus der Verantwortung ziehen wollen. Das ist sehr deutlich. Und dass es sehr darauf ankommt, wie die Ausschussmitglieder Fragen stellen, wie fit sie sind, ob sie wirklich, wie tief sie drinstecken in den Fragestellungen, ob sie die selber auch durchdacht haben, wie schnell sie, wie flexibel sie auch sind, wenn der Ausschussvorsitzende eine Frage nicht zulässt, wie schnell sie sie verändern können und ob sie sehr wachsam einfach auch den Ausführungen folgen und vielleicht von ihrem Plan, den sie gemacht haben, von ihren Fragen, die sie unbedingt stellen wollen, auch abrücken können und ganz spontan auf das eingehen können, was der Zeuge gerade sagt. Ja. Mhm. Also die Qualität der Befragung war auch sehr unterschiedlich.
Ja, ich war ja auch mal anwesend bei einem oder bei ein paar Sitzungen bei Professor Drosten und auch bei dem Lothar Wieler war ich bei dem vorgängigen, war glaube ich im letzten Jahr irgendwann, war ich auch anwesend. Und es war schon zu bemerken, dass eben von den, auch von den politischen Parteien kam eigentlich jetzt von sehr, sehr wenig von der SPD, wenn ich das richtig erinnere, Grüne auch ganz wenig, sehr aktiv
waren. Grüne eben, gar nicht, kann man sagen, von den Grünen kam gar nichts.
Genau, also sehr aktiv war AfD, es waren auch die Freien Wähler waren recht aktiv und es gab eine Dame von der CDU, die auch sehr intensiv gefragt hat. Das Bild hat sich jetzt fortgesetzt wahrscheinlich.
Genau, da hat sich nichts geändert. Und man merkt, denen ist das, also da spürt man wirklich das Interesse und das Herz, auch wirklich was herausfinden zu wollen. Was bei einigen Fraktionen so anscheinend nicht gegeben ist. Ja,
ja, erstaunlich. Und die hatten, es war auch bei der AfD so, da gab es einen, der war selbst, ich glaube, ein Labormediziner oder so etwas Ähnliches. Und ja, der konnte sehr gut eben, also diese medizinischen, wissenschaftlichen Fragen auffangen quasi oder stellen.
Auch die Frau Oehnhausen, auch von der AfD, die haben medizinischen Hintergrund, genau wie der Dr. Hans-Christoph Berndt, den Sie gerade erwähnten. Und das merkt man dann auch bei der Fragestellung. Ne? Das ist natürlich ein Vorteil auch, so ein medizinisches Hintergrundwissen zu haben. Und die stellten auch die Fragen anders. Ja. Mhm.
Und wer war jetzt, wen haben Sie jetzt erlebt? Wer war jetzt in letzter Zeit dort?
Naja, ganz zuletzt war ja Herr Woidke, der Ministerpräsident, der brandenburgische Ministerpräsident. Herr Widders vom Referat 43, das ist das Referat, deren Vertreter immer an diesem AG-Infektionsschutz teilgenommen haben, was ja als wichtiges, sehr wichtiges Gremium auch dargestellt worden ist von der Gesundheitsministerin Nonnemacher. Ja, die Frau Nonnemacher war jetzt auch noch mal da. Dann der Herr Dötsch, ehemaliger Präsident von der Medizinischen Gesellschaft für Jugend, für Kinder und Jugend. Also von der Gesellschaft für Jugend- und Kindermedizin, ich glaube, das ist der korrekte Name, ja. Also da war ganz viel. Und natürlich die Polizeidirektoren. Es gibt ja, in Brandenburg ist in 4 Polizeidirektionen aufgeteilt, nach Himmelsrichtung. Und die waren auch als Zeugen geladen.
Als Zeugen für die Dramatik der Situation damals?
Genau, weil es unterschiedliche Aspekte gab. Also die grobe Ausrichtung ist, dass man schauen möchte, wie kam es zu gewissen politischen Entscheidungen? Was war die Grundlage dafür? Und wer hat Entscheidungen auch getroffen? Wer hat welche Entscheidungen getroffen? Und da ging es jetzt auch nicht nur um den Bereich Schulen, Kitas, sondern auch um den Bereich Corona-Demonstrationen, Corona-Spaziergänge. Wie hat die Polizei da agiert? Ja, wie kamen Maßnahmen, das habe ich gerade angesprochen, im Bildungsbereich zustande? Aber wer hat auch, wie war die Kommunikation untereinander? Ja, wie war die Struktur überhaupt? Welche Gremien gab es? Wo man sich beraten. Es gab von Ausschusssitzung zu Ausschusssitzung unterschiedliche Schwerpunkte auch.
Und was würden Sie jetzt als das spektakulärste Ergebnis bezeichnen? Oder
wie spektakulär? Also es war ja ziemlich witzig, dass, na witzig, eigentlich ist es nicht lustig, aber dass man nicht wusste, wo die Patientenakten sind. Ja? Also das Land hat ja 11 Impfzentren betrieben. Die wurden durch die Kassenärztliche Vereinigung eingerichtet und auch organisiert und IT-technisch auch betreut. Und ja, da kam immer ein LKW abends und hat diese Impfakten, die angefertigt werden. Das heißt, wenn jemand hingekommen ist, hat sich impfen lassen, dann wurde eine eigene Patientenakte angefertigt. Einmal analog und die wurde nachher auch digitalisiert. Und die wurden regelmäßig abgeholt und keiner wusste, wo die lagern. Ja? Also selbst die Gesundheitsministerin, ja, die ja praktisch der oberste Kopf ist der ganzen Gesundheitsbehörden im Land Brandenburg, konnte das nicht sagen. Und das hat sich jetzt aufgeklärt durch Herrn Witters vom Referat 43, also aus dem Gesundheitsministerium, der dann erzählte, ja, wir haben da einen privaten Dienstleister, ein Logistikunternehmen, dort werden die Akten bewacht und gesichert und wir haben auch Zugang dazu. Und wenn ein Patient Zugang dazu haben möchte, muss er sich an uns wenden, ans Referat 43. Und ja, und die AfD hat dann nachgehakt und wollte wissen, wo genau die dann sich befinden und welcher Dienstleister dafür zuständig ist. Das könne man nicht sagen. Man hätte Angst, dass jemand dann dort einsteigt und die Akten entwendet, ja.
Das ist ja schon skurril, weil man würde sich ja schon denken, dass das auch nicht jetzt so in privater Hand ist irgendwo. Und also ich weiß nicht, ganz eigentümlich die ganze Geschichte. Dass man da, es sind ja auch wichtige Dokumente. Ja.
Das ist es ja eben, weil die Daten, die haben wirklich einen großen Wert, auch bei der, wenn man jetzt auswerten will, wie effektiv war überhaupt die Impfung? Ja? Wer ist da, auch was Impfnebenwirkungen angeht, weil jeder, der in diese Impfzentren gegangen ist, der hat ja die Fragen gestellt bekommen, ne? Wenn er ja zur zweiten Impfung kam, wie haben sie die erste Impfung vertragen? Gab es irgendwelche Erscheinungen? Also ja, die Daten wären eigentlich sehr wichtig und wenn die ordentlich geführt sind, wären die eine gute Grundlage für eine Auswertung, für eine Studie auch. Ja.
Und hat sich da erhellt, dass das nicht der Fall ist? Also läuft da eine Auswertung oder lagert das Zeug da einfach nur so?
Also das wurde jetzt nicht gesagt, dass da eine Auswertung läuft, aber es ist schon klar geworden durch die ganzen Zeugenbefragungen, dass es mit der Datengrundlage nicht gut aussieht in Brandenburg. Ja. Und ich glaube, so wie ich das als Reporter jetzt auch aus anderen Bundesländern mitbekommen habe, ist das kein Einzelfall. Aber man hatte eine Zeit lang im Lagebild des Landes Brandenburg immer angegeben, bei den Patienten, die in den Krankenhäusern aufgetaucht sind, mit Corona-Symptomen oder Covid-Symptomen, wie der Impfstatus war. Ja? Und da konnte man immer sehen, wer ist gerade im Krankenhaus. Sind mehr Geimpfte im Krankenhaus oder Ungeimpfte? mit einmal fiel das weg, diese Angabe. Ja? Und darauf wurde Frau Nonnemacher auch befragt, also angeschaut, warum so wichtige Daten. Ja? Mhm. Und da hieß es, die Daten wären nicht valide gewesen. Ja? Krankenhäuser hätten zu spät gemeldet und dann wäre das alles nicht mehr hingekommen. Ja, jetzt kann sich jeder seinen Reim darauf bilden, ja, ob solche Daten vielleicht sehr wichtig wären, ja, um auch wichtige politische Entscheidungen zu treffen. Natürlich. Und dass die dann auch nicht mehr veröffentlicht worden ist, das ist schon merkwürdig. Mhm. Und dann ist ja durch eine Regierungsanfrage, ich glaube durch die AfD war das, in Brandenburg deutlich geworden, dass man, dass ein Großteil, nämlich 70% der Patienten, dass man keinen Impfstatus von denen hat, ja. Also das heißt, es sieht so sehr nach einem Blindflug aus. Und das zeigt sich durch die Befragung, ja. Und das ist ja auch ein Wunsch der Ausschussmitglieder, herauszufinden, was für Daten hatte man und warum hat man die und die Entscheidung getroffen. Und da zeigt sich doch mehr, dass man da auf sehr dünnen Eis gegangen ist.
Mhm. Bei den Entscheidungen. Und merkt man denn, dass da auch irgendeine Art von Erschrecken einsetzt bei den Entscheidungsträgern, dass man sagt, mein Gott, ich wusste gar nicht oder ich habe mich hier auf XY verlassen oder sowas. Weil, also ich meine, das scheint ja, ist ja offenbar ein genauso großer Blindflug gewesen, wie die ganze Maßnahmenthematik ein Blindflug war, weil da auch damals gab es ja eigentlich überhaupt keine validen Daten, also diesen PCR-Test, von dem wir ja inzwischen wissen, dass er jedenfalls keine Infektion in dem Sinne nachweisen kann, ja, oder keine krankmachende Situation nachweisen kann. Auf der Basis sind ja ganz viele Entscheidungen getroffen worden und jetzt ist im Prinzip bei der Impfthematik hätte man dann ja zumindest sagen müssen, oh, wir sehen, es wirkt gar nicht oder es kommen eben ganz viele Nebenwirkungen oder sonst was, ja, oder die Leute, die sich im Krankenhaus befunden haben, wenn man jetzt sagt, es liegt alles voll mit Geimpften, da müssen wir vielleicht auf die Bremse treten.
Eine Vermutung von Ausschussmitgliedern war jetzt, dass man dieses Monitoring sozusagen nicht mehr veröffentlicht hat von diesem Impfstatus. Also was haben die für einen Impfstatus? Das ist einfach widersprüchlich zur Politik, war einfach, dass mehr Menschen aufgetaucht sind, die geimpft waren und trotzdem ins Krankenhaus mussten. Ne? Wobei man ja, wo es ja ein Ziel sein sollte, durch das Impfen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Ja? Also wenn da natürlich hohe Zahlen sind, dann wäre das ein Widerspruch zur eigenen Impfstrategie. Ja.
Absolut, aber lässt sich das denn jetzt, ein Unterdrücken des Monitorings, ist das so ein bisschen, also ist das angeklungen, dass es eine bewusste Entscheidung gewesen sein könnte, das zu machen? Also ist das richtig manifest geworden in den Aussagen?
Nein, ist es nicht. Allerdings kann man natürlich hinterfragen, okay, wenn Krankenhäuser zu spät melden, also kann man das nicht, gibt es da nicht Möglichkeiten, ich bin kein Statistiker, aber das irgendwie, dass man das nachholt, dass man das statistisch berücksichtigt, irgendeine Fehlerquote oder dass man, was weiß ich, bis zu einem Tag sammelt und das dann erst veröffentlicht. Also ich weiß nicht, ob das so ein Ausschlusskriterium ist, Daten zu zeigen. Ich denke schon, dass man das... Oder wurde Kontakt aufgenommen zu den Krankenhäusern? Ist man dann nachgegangen? Warum meldet ihr so spät? Hat man versucht, das Problem zu lösen und die Datenlage zu verbessern, anstatt einfach zu sagen, nein, wir publizieren das nicht mehr? Ja.
Ich glaube, es wäre ja sehr einfach, ganz Anweisungen zu geben, dass man nur die Spritze, also welches Fabrikat wurde gegeben und wann wurde es gegeben. Wann wurde die Spritze gesetzt und welches Fabrikat? Das sind dann zwei oder drei Daten und dann die Angabe der Chargennummer. Das ist alles, was man braucht. Das ist so klar und so einfach, dass eine behördliche Anweisung an die Krankenhäuser oder dass die Gesundheitsämter darauf achten, dass sowas geschieht, das wäre so einfach umzusetzen und zu kontrollieren. Und damit ließe sich dann sehr, sehr viel auch klären dann hinterher. Es lässt sich diese ganze Geschichte mit Long-Covid zum Beispiel, auch jetzt noch ist es unheimlich wichtig, wer ins Krankenhaus kommt und wer die Diagnose dann Verdacht auf Long-Covid hat. Sind es Leute, wann haben die Spritzen gekriegt, welche Spritzen haben die gekriegt und so weiter. Auch da sind diese Daten ja unheimlich wichtig. Also wir brauchen diese Daten immer noch. Und das müsste eine Anweisung geben der Behörden, dass jeder Patient, der jetzt aufgenommen wird, der jetzt krank ist, er muss ja nicht die Verdachtsdiagnose jetzt irgendwie einer Virusinfektion haben. Es reicht, wenn er etwas hat, was dann vielleicht später mal unter Long-Covid laufen soll, weil das doch so eine wichtige Erkrankung ist. Der Impfstatus gehört in die Anamnese. Und in unserer Zeit, in dieser Zeit jetzt, wo die ganze Gesellschaft durcheinandergebracht worden ist durch eine angebliche Pandemie, da ist doch das Geringste, was man dann anamnestisch erheben müsste, haben die Leute die Spritzen dagegen gekriegt oder haben sie nicht gekriegt? Welche Charge haben sie gekriegt? Welches Fabrikat haben sie gekriegt? Das kann man als Gesundheitsminister anordnen und dann wird das erhoben. Und ja. Das ist überhaupt nicht einsehbar. Welche Rolle spielen denn die Gesundheitsämter dabei? Kümmern die sich darum? Sind die mal befragt worden, ob die da die Augen zugedrückt haben oder ob die da gar keinen Kommentar dazu geben? Wie ist das da mit denen?
Also ich habe jetzt nicht erlebt, dass jemand vom Gesundheitsamt dort schon vorgeladen war. Aber es hieß schon, dass es natürlich die Verbindung gibt. Also ich meine, das Gesundheitsministerium hat die Fach- und Dienstaufsicht über alle Gesundheitsbehörden im Land, auch über die Gesundheitsämter. Also von daher, die Gesundheitsministerin muss wissen, was im Land passiert. Das ist ja ihre Pflicht, ja, sonst wäre sie nicht Ministerin. Und wenn Daten fehlen, wenn Daten unklar sind, dann muss man sich darum kümmern, dass eine klare Datenlage herrscht. Sonst, wie will sie Entscheidungen treffen, die wirklich wirksam sind und passend für den jetzigen Zustand. Ja.
Das ist wirklich erstaunlich. Und also tatsächlich wäre ja auch dieses, auch jetzt, wenn sich in den Krankenhäusern jetzt diese, sagen wir mal, Long-Covid-Leute angeblich oder vielleicht tatsächlich Impfspätfolgen Leute befinden, auch da bräuchte man ja weiter eine Abgrenzung, auch allein um als Staat erkennen zu können, wo muss ich gegebenenfalls intervenieren. Das ist ja, oder was muss ich vorhalten an Behandlungsmöglichkeiten.
Das war, was Ausschussmitglieder halt auch verwundert hat. Man hat ja Frau Nonnemacher, die brandenburgische Gesundheitsministerin, gefragt, wie ist es denn mit eigenen Studien? Ne? Und dann wurde immer klar gemacht, wir konzentrieren uns auf internationale Studien. Und das hat auch Herr Woidke nochmal deutlich gemacht. Also das, was das RKI sagt, das, was das PAI sagt, das, was die STIKO sagt und was die EMA sagt, also das sind die ausschlaggebenden Behörden. Das hinterfragt man auch nicht. Das ist die Richtschnur sozusagen. Und wozu müssen wir noch eigene Sachen erheben? Die machen die, bereiten die Daten für uns auf, die geben uns die Empfehlungen und also. Aber komischerweise bei der COPSI-Studie, da hat man sich die Mühe gemacht. COPSI-Studie, das war Corona und Psyche. Das war ursprünglich eine bundesweite Studie. Und dann hat man eine Replikation gemacht, nur für Brandenburg. Ja. Wie wirkt die Corona-Pandemie oder auch die Corona-Maßnahmen, die damit verbunden sind, wie wirken die auf Kinder und Jugendliche? Und das hat man hingekriegt. Das hat Brandenburg für sich nochmal extra gemacht. Ich habe gehört, hat ein paar hunderttausende Euro gekostet. Also ist auch nicht die Welt, jetzt sowas zu machen.
Aber dass man das hinkriegt und das andere nicht, ist erstaunlich.
Aber nochmal direkt zu schauen, ist das wirklich wirksam, unsere Entscheidung? Was hat? Und die war ja spannend, auch die COPSI-Studie, weil die hat ja deutlich gemacht, dass im Bundesdurchschnitt bei depressiven Symptomen und bei Ängstlichkeit Brandenburg über dem Bundesdurchschnitt auch nochmal liegt. Ja? Also den hätte man ja auch nachgehen können. Warum ist das so? Ja, warum ist es dann nochmal höher? Hat das was mit unseren Maßnahmen zu tun? Brandenburg, Woidke sagte, Brandenburg war das letzte Land, was sozusagen Schulschließungen veranlasst hat und zuerst die Schulen wieder aufgelassen hat. Aber mittendrin ist natürlich viel passiert. Da gab es teilweise täglich Tests, an den anderen Zeiten dreimal die Woche Tests. Es gab Zeiten, wo sogar Maske draußen getragen werden mussten, wo im Hortbereich Maske getragen worden muss. Ich meine, das könnte man doch mal hinterfragen, wie dann diese Umfrageergebnisse, an denen Eltern und Kinder auch teilgenommen haben, wie die zustande gekommen sind.
Das ist wirklich enorm. Und jetzt, aber hat man denn jetzt gesagt, es geht um die Vergangenheit, aber die lassen auch nicht durchblicken, dass sie sich für die Zukunft oder dass da noch undurchgeführte Studien sind, die man noch machen möchte. Das spielt auch alles gar keine Rolle, da guckt man nur auf die internationalen Ergebnisse.
Ja, ich glaube, der Untersuchungsausschuss, das ist ja liegt in der Natur, man guckt zurück. Deshalb ist das nicht Fragestellung, aber es geht ja darum zu lernen aus der Vergangenheit. Ja, und wenn man die nicht richtig aufgearbeitet hat, ist es natürlich schwer, vielleicht auch gute Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Ja.
Ist dort zur Sprache gekommen, jetzt wahrscheinlich noch nicht, diese Enthüllungen aus dem RKI, was da jetzt, das ist ja noch nicht, da gab es noch keinen Termin, wonach das dann passiert ist.
Nein, wo man dann sagen aber könnte, das spiegelt ja so ein bisschen Also ich kann mich noch gut entsinnen, wie die 180-Grad-Wende von Herrn Wieler auf mich gewirkt hat. Ja? Mhm. Also vorher ganz klar, Masken, das hat keinen Sinn, empfehlen wir nicht, ist nicht sinnvoll. Und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen waren sie ganz wichtig. Ja, und jeder musste Maske tragen. Das war so, also das hat mich schon, und das mit den Enthüllungen jetzt im Multipolartikel, das hat mich dann, hat einfach gut gepasst zusammen, ja. Also so eine Behörde, dass die sich so um 180 Grad plötzlich dreht, das ist schon merkwürdig. Aber in den Ausschüssen wurde das RKI ganz stark. Ne, es wurde immer dieses Gremium, Ministerpräsidentenkonferenz, das war ein ganz wichtiges, weil es war ja ein Bund-Länder-Treffen. Und da hat er auch während der Corona-Krise, so hat Herr Woidke das auch dargestellt, er sagt, er hat an allen Sitzungen teilgenommen. Zuerst konnte der Bundesgesundheitsminister hat das Wort bekommen und hat praktisch seine Einlassung gemacht. Also da kriegt man schon mit, wo es lang geht. Ja? Also durch die Berichte war klar, der Bund hat eigentlich die Richtung vorgegeben. Dann gab es einen Austausch, es waren oft Sachverständige dort, es wurden viele Modelle gezeigt, es waren Klinikvertreter dort, der Chef von der Charité, dann war Wieler immer mit dabei und Drosten natürlich, eine ganz wichtige Rolle gespielt, Herr Christian Drosten. Und dann gab es auf dieser Länderebene nochmal diese AG Infektionsschutz. Aber das war mehr ein Beratungsgremium, Fachgremium. Also während in der Ministerpräsidentenkonferenz schon, so ist mein Verständnis, grundlegend die Richtung gegeben wurde und schon grundlegenden Entscheidungen getroffen worden sind, die dann die Länder nochmal zu sich in ihr Kabinett genommen haben, aber das dann dingfest gemacht haben, war die AG Infektionsschutz. Da waren alle aus allen Bundesländern Vertreter der Gesundheitsbehörden mit drin. Und dann auch wieder vom Bundesgesundheitsministerium jemand, vom RKI, vom PAI. Also da gab es das nochmal im Kleinen, ne? auf Referatsebene, genau. Mhm. Und,
gibt es darüber Protokolle?
Ja, es gibt Protokolle. Und das Interessante ist, die AfD in Brandenburg hat auch Protokolle bekommen, allerdings teilweise geschwärzt. Nicht? Ja, also das hat man ja oft auch bei den Unterlagen von Multipolar, die waren ja auch
stark geschwärzt im Moment noch.
Stark geschwärzt. Aber selbst das, was man lesen kann, weil das wurde, hat die AfD in Brandenburger Landtag in diesen Ausschusssitzungen auch genutzt für die Fragestellung. Und da zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab. Also viele Diskussionen, völlig gegensätzliche, da ist man zu gegensätzlichen Schlüssen gekommen einfach auch, die sich dann so in der Politik, in der Corona-Politik gar nicht wiederfinden. Ja. Man hat da ganz kontrovers diskutiert und vieles, was man selber, was ich so höre von den Parteien, was sie so kritisch sehen, das war da Thema. Ja. Mhm. Und das kommt jetzt durch die Protokolle. Das sind Ergebnisprotokolle. Ja. Also die haben schon eine gewisse Aussagekraft, denke ich schon.
Aber das bedeutet dann ja im Prinzip auch, dass man, eigentlich ist ja die Gesundheit Ländersache grundsätzlich. Mhm. Und aber wenn dann eben sozusagen von oben schon die Linie vorgegeben wird durch jetzt den Gesundheitspräsidenten, den Spahn zum Beispiel.
Bundesgesundheitsminister.
Genau, Bundesgesundheitsminister. Also wenn der jetzt da eben schon die Linie vorgibt und hinter ihm stehen ja möglicherweise andere, also jetzt zum Beispiel eben diese noch geschwärzte Person, die da im RKI diese Hochstufung des Gefährdungszustands ja von mäßig auf hoch oder stark gefährdet irgendwie da mit eingebracht hat, dann ist natürlich schon interessant, dass es so eine Beeinflussung, es wird im Prinzip die läuft in der Form und das, was unten ist, spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Eigentlich haben die sich den Mund fusselig geredet und oben hat man dann gemacht, was eben die entsprechende Direktive war. Aber wer hat es denn dann im Land final entschieden?
Das hat die Gesundheitsministerin, das wurde klar und deutlich gemacht. Frau Nonnemacher hatte sozusagen, war federführend für die Infektionsschutzverordnung. Aber das wurde immer betont, deshalb habe ich ja vorhin gesagt, man versucht sich so ein bisschen aus der Verantwortung zu stehlen. Weil wenn man konkret nachfragt, wer hat jetzt die Entscheidung, zum Beispiel das Maske tragen in der Schule, wer hat die Entscheidung getroffen? Herr Woidke wollte gerade ansetzen, schon zu antworten, da wurde von seinem Rechtsbeistand gebremst. Ja. Das war Frau Sandkuhl, also es ist ja eine Kanzlei, die dort die Vertreter der Regierung als Rechtsbeistand vertritt, während den Zeugenbefragungen Sandkuhl und jetzt komme ich nicht auf den Ballinghausen. Ballinghausen, Sandkuhl. Und die wechseln sich immer ab. Das eine ist ein Rechtsanwalt, der andere eine Rechtsanwältin. Und die hat da seinen Arm gegriffen und ihn gestoppt, ganz klar. Ne? Aber auch ohne das Stoppen jetzt von dem Rechtsbeistand halten sie sich sehr bedeckt. Also wir wollten, Frau Nonnemacher wurde ganz gezielt angesprochen, haben Sie die Entscheidung getroffen? Mhm. Und dann wurde drumherum geredet. Ja? Also es fällt ihnen wirklich schwer zu sagen, ich habe die Entscheidung getroffen, ich war es. Das kriegt man deutlich mit bei der Befragung.
Und das ergibt sich auch nicht aus den Protokollen, die vorliegen, dass da drunter steht, Entscheidung habe, trifft am so und so vielen Frau.
Das ich habe noch keine Einsicht in die Protokolle gehabt, aber man betont dann immer, dass auch wenn Frau Nonnemacher letztendlich die Infektionsschutzverordnung reingebracht hat, dass das im Kabinett immer einstimmig beschlossen wurde. Es wurde alles einstimmig beschlossen, hieß es durch Herrn Woidke, das war die Aussage. Wir haben alles einstimmig beschlossen. Mhm. Also kann man schon in der Hinsicht sehen, dass keiner so richtig heraustreten will und selber Verantwortung übernehmen will. Ja. Mhm.
Aber so eine Gruppenentscheidung ist ja auch merkwürdig, dass es da nie irgendeine, vielleicht jemand auch zu Protokoll gebracht hätte, einen Widerspruch oder so, ja, oder ich sehe es ganz anders. Mhm. Also ist ja auch grundsätzlich.
Und was sehr auffällig ist, dass, ich meine, das ist ja schon vielleicht auch ein bisschen fragwürdig, da ist eine Zeugenbefragung, man versucht auch durch die Fragestellung Widersprüche zu finden zwischen den Zeugen, wo man dann ansetzen kann, wo man merkt, da stimmt was nicht. Aber wenn der gleiche Rechtsbeistand alle Zeugen, also bei den Regierungsvertretern sind es immer zwei, die gleichen Rechtsanwälte, begleitet sozusagen, dann hat man einen guten Überblick natürlich, was für Aussagen getroffen worden sind und kann halt auch einschreiten, sodass gar keine Widersprüche auftauchen. Ja, man bremst einfach den Zeugen sozusagen und das ist auch was fragwürdig ist. Und beim Polizeidirektoren war es das Gleiche. Die wurden alle von Herrn Neuendorf, auch ein Referatsleiter aus dem Innenministerium begleitet. Da saß immer der gleiche Zeugenbeistand bei jedem Polizeidirektor. Ja. Und der hat natürlich alle Befragungen mitbekommen und konnte, ja, und deshalb tauchen auch zumindest im späteren Verlauf der Zeugenbefragung tauchen wenig Unterschiede auf, ne, bei den Befragungen.
Also bei dem Drosten kann ich mich gar nicht erinnern, ob der tatsächlich mit einem Zeugenbeistand da war. Mir schien, dass der eigentlich so ein bisschen eher isoliert war. Mir ist es dann aufgefallen, bei Wieler hatte ja jemanden, der hat da sehr stark Einfluss genommen bei sich. Ja? Und die es ist ja schon spannend. Ich meine, ist das denn üblich, dass man oder?
Ja, das ist üblich, Rechtsbeistand oder Zeugenbeistand.
Haben die immer dabei.
Das, was ich nur merkwürdig bin, ja, ich habe auch nicht, dass es halt die gleichen sind. Das finde ich, also wenn jeder jemand anders hat oder so, aber das ist schon, manche haben teilweise auch auf der Tribüne vorher teilgenommen, also und sich die Befragung vom Vorhergehenden angeschaut und waren dann im Zeugenstand. Also da gab es interessante, Gegebenheiten, würde ich sagen.
Und bei den früheren, also gab es einen SPD, einen Vorsitzenden von der Vorsitzende, der Leiter des Untersuchungsausschusses war von der SPD.
CDU, ist es der Herr Eichelbaum, ne, meinen Sie, oder?
Bei der vorigen. Genau, da war es einer von der SPD. Und der hat auch immer sehr stark bei Drosten zumindest so lenkend eingegriffen, hat gesagt, das haben Sie doch eigentlich schon gesagt, Herr Drosten, da müssen Sie eigentlich gar nichts noch weiter und das so weiter. Also es war so, man merkte, der will die heißen Fragen so ein bisschen, also war mein Eindruck, dass er die heißen Fragen etwas abhalten wollte vom Zeugen.
Das wird stark kritisiert, zum Beispiel Herr Hünig, ja, ein AfD-Politiker, auch im Ausschuss, dort im Corona-Untersuchungsausschuss, der sagt, also dass die da eine Front bilden sozusagen, ja, also der Vorsitzende des Ausschusses zusammen mit dem Rechtsbeistand und dem Zeugen sozusagen, weil es geht einfach, es ist sehr auffällig, da ist der Ausschussvorsitzende sehr restriktiv eingreift, ja. Das war eine Wiederholungsfrage, das ist vom Beweisbeschluss nicht gedeckt. Was hat das mit dem Land Brandenburg zu tun? Mhm. Also ganz stark lenkend, aber schon. Ja, also wie drücke ich es aus? Also es wirkt, und er arbeitet auch mit, neben ihm sitzt eine von der Landesverwaltung, eine Mitarbeiterin, Frau Glowatzka. Und das Bild hat schon so einen komischen Beigeschmack, ja, dass man so stark bremst und nicht erstmal den Zeugen auch antworten lässt. dass da so stark eingegriffen wird, das sehen manche kritisch aus dem Ausschuss. Und der Christoph Berndt letztens auch von der AfD, der hat dort laut ausgerufen, das ist kein Corona-Untersuchungsausschuss, das ist ein Vertuschungsausschuss. Mhm. Ja. Aufgrund dieser starken Intervention des Ausschussvorsitzenden. Mhm. Ja, er wollte bei der letzten Aussitzung, das war auch sehr bemerkenswert, da wollte er plötzlich, während vorher das ohne weites möglich war, ein Zitat vorzulesen aus einer Zeitung und dann dazu den Zeugen zu befragen, sollten jetzt bevor diese Frage gestellt wird oder wenn sie gestellt wird, dass alle Ausschussmitglieder sozusagen den Artikel erhalten, die Quelle erhalten, dazu auch der Ausschussvorsitzende und der Zeuge. Und damit hat man viele Fragen unterbunden, einfach weil darauf waren die Ausschussmitglieder nicht vorbereitet auf so eine, ja.
Das ist ja Trick 17 irgendwie. Also ja. Man hat wirklich den Eindruck, dass man da absolut nicht möchte, dass irgendetwas Belastendes ans Licht kommt. Aber dann muss man ja auch ganz schön was zu verbergen haben, eigentlich würde man denken, weil wenn es alles irgendwie redlich abgelaufen ist oder bedacht, bewusst, was man ja vielleicht von so einer Regierung erwarten würde, dann bräuchte man ja jetzt auch nicht zu diesen Maßnahmen greifen. Und es ist erstaunlich, dass ein Vorsitzender, der ja eigentlich die Aufgabe hat, wahrscheinlich doch eher für Ruhe und Ordnung zu sorgen und eben Exzesse zu vermeiden, dass der hier so lenkend eingreift. Also.
Er begründet das mit dem Schutz des Zeugen. Der Zeuge hat auch Rechte und die müsse er schützen. Das ist alles richtig. Aber die Befragung leidet darunter. Ja? Und ich bin ja kein, nur nach meinem Verständnis gab es tatsächlich Fragen, wo man sich gefragt hat, was hat die jetzt mit der Sache zu tun? Mhm. Aber bei einigen Fragen, die dort nicht zugelassen wurden, da war für mich ein Bezug zu erkennen, jetzt nach meinem Verständnis. Mhm. Aber die wurden nicht zugelassen. Ja. Mhm.
Und was hat sich denn in Bezug auf die Kinder ergeben? Also was gab es da für vielleicht auch nochmal Betrachtungen oder so, die da zum Tage kamen? Haben die sich Gedanken gemacht darüber? Also Sie haben jetzt offenbar diese Kinderstudie nicht berücksichtigt, aber die kam wahrscheinlich auch erst deutlich später.
Die kam auch, die war, nämlich die Studienleiterin war auch als Zeugin geladen. Mhm. Und da hat sie nochmal ausführlich die Studie vorgestellt und dort konnte sie auch befragt werden. Aber sie ist Statistikerin oder in welchem Bereich sie tätig ist. Sie hat sich darauf bezogen, sie hat den Auftrag bekommen, sie sollte helfen. Mhm. Und hat halt eine Bestandsaufnahme gemacht. Alles, was darüber hinausgeht, Fragen, welche Maßnahmen jetzt zu dem und dem Ergebnis geführt haben können oder welche Maßnahmen, da hat sie sich vollkommen außen ausgehalten. Also sie hat gesagt, sie ist keine Politikerin, sie ist keine Medizinerin, sie stellt hier nur die Ergebnisse vor, die Umfrageergebnisse, also die Studienergebnisse. Ja. Mhm. Und das war und ihre Haltung. Aber was die Kinder und Belastung der Jugend anging, das war schon mehrfach ja Thema. Auch der Herr Dötsch, Professor Dr. Dötsch, ehemaliger Präsident der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, war ja dort. Und er hat auch im Interview nach der Sitzung deutlich gemacht, dass er schon Sachen anders, jetzt rückblickend, mit dem jetzigen Wissen machen würde, zum Beispiel diese ganze Testgeschichten, ja, also dreimal in der Woche würde er jetzt für unnötig halten. Sozusagen einmal die Woche testen würde vollkommen ausreichen. Und wahrscheinlich noch andere Sachen, ja. Also, aber ansonsten kann man sagen, war eher wenig Selbstkritik dabei. Mhm. Also so, die Bildungsministerin war ja auch Zeugen. Mhm. Die ehemalige Bildungsministerin, die Ehefrau von Herrn Scholz, Britta Ernst. Aber da war wenig. Also man hat alles, man war erfolgreich und Herr Woidke hat ja auch gesagt, also unsere Maßnahmen haben zum Erfolg geführt. Ja. Impfen hat die Pandemie besiegt, sein Satz. Ja. Und dann wurde natürlich gefragt, wie kommt man zu dieser Aussage? Ja? Also woran machen Sie das fest? Und dann wurde es wieder sehr, sehr dünn, also mit den Begründungen.
Da hat man wahrscheinlich gleich zensiert, das ist und, ja jetzt eine Gegenwartsbetrachtung und das konnten
wir
damals nicht
sehen. Weil die Minister haben eine Aussagegenehmigung, ja. Alle aus den Behörden, alle Minister haben eine Aussagegenehmigung und manche Sachen sind einfach nicht davon gedeckt. Und bei Herrn Woidke waren das so operative Besprechungen innerhalb des Kabinetts. Und auf dieses Feld hat er sich dann auch zurückgezogen und gesagt, das betrifft jetzt operative Entscheidungen des Kabinetts und dazu habe ich keine Aussagegenehmigung mehr.
Aber diese Kabinettsentscheidungen sind als Protokolle grundsätzlich verfügbar oder die lagen der AfD zumindest vor? Oder sind das nochmal andere? Da gibt es ja wahrscheinlich auf allen möglichen Ebenen Protokolle und Entscheidungsgremien
ja,
oder
sowas. Ja, da gibt es ja vom Land selber eine schöne Übersicht, eine Chronik über alle Infektionsschutzverordnungen und über alle Maßnahmen, die das Land getroffen hat, also die die Regierung getroffen hat gegenüber das Land. Wann wurde die Präsenzpflicht aufgehoben? Wann wurde Maskenpflicht eingeführt? Also das kann man sehr gut sehen und auf welche Infektionsschutzverordnung das auch zurückzuführen ist. Also kann man... sehr gut nachvollziehen.
Aber es sind nicht alle Protokolle, die jetzt die jeweilige Entscheidung getragen haben, zugänglich.
Also ich meine jetzt, das sind also ja zwei verschiedene. Das eine sind die Protokolle von der Arbeitsgemeinschaft Infektionsschutz und das andere ist die Infektionsschutzverordnung, was am Ende bei rausgekommen ist und im Kabinett
beschlossen wurde. Genau, aber es gibt ja, es muss ja für die ganzen verschiedenen die haben ja auf verschiedenen Ebenen da immer wieder was entschieden und es ist ja die Frage, ob das alles an der gleichen Stelle entschieden wurde oder eben an vielen auch Subgremien und ob da auch die Protokolle alle im Zugang sind oder so, aber das wissen wir wahrscheinlich
jetzt. Also durch den Corona-Untersuchungsausschuss wurde deutlich, es gab einen Impfstab auch noch innerhalb des Gesundheitsministeriums und einen Corona-Krisenstab. Ja. Also es gab auf unterschiedlichen Ebenen, es gibt ja Staatssekretärsebene, Referatsebene, gab es nochmal einzelne Gremien. Ja.
Und da haben wir aber auch noch nicht voll den Überblick, was da in den einzelnen Gremien dann jeweils gelaufen ist und was da entschieden wurde oder... Es ist das, ja ein Verwirrspiel.
Ja.
Und es gab ja auf Bundesebene gab es ja auch noch diesen Krisenstab da war der nicht im Präsidialamt auch, wo noch der Soldat da mit involviert war?
Herr Holtherm, ne? General Holtherm. Ja, also das war jetzt ja nicht Thema natürlich
ist klar, in Brandenburg. Aber der hätte so eine militärische Beteiligung haben wir in Brandenburg jetzt erstmal nicht festgestellt.
Und darauf wurde auch Herr Woidke angesprochen, auf Herrn Holtherm. Es wurde gesagt, ne, wissen Sie denn eigentlich, dass Herr Holtherm eigentlich das RKI führte und nicht der RKI-Präsident, aber da gab es keine Aussagen zu. Ja.
Hat nur gesagt, ich wusste von nichts.
Ja, ist mir nicht bekannt. Mhm. Oder was halt sehr auffällig war, es ist mir nicht erinnerlich. Also diesen Satz, der zog sich durch alle Befragungen, bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen weniger, aber über entscheidende Sachen, wichtige Sachen waren, konnte man sich nicht mehr erinnern, ja.
Erstaunlich. Und die Polizeigeschichte, was hat sich da ergeben? Also die von auch jetzt Umgang mit Demonstranten oder so, kam da irgendwas Besonderes heraus?
Ja, ist interessant. Am Anfang gab es halt noch unterschiedliche Wahrnehmungen. Also im Süden, der Polizeidirektor im Süden, der sprach ganz von Angriffen auf Polizisten und also seine Darstellung, die Darstellung der anderen Polizeidirektoren wich voneinander ab, während die anderen sprachen davon, also dass das Versammlungsgeschehen weitgehend friedlich war während der Corona-Zeit, also nur Einzelfälle aufgetreten sind, war die Darstellung von dem Herrn aus dem Süden ganz anders, ja. Also gezielte Angriffe auf Polizisten, Anspucken und das war sehr verwunderlich. Und im Gespräch nachher mit einem AfD-Politiker, der aus Cottbus kommt, das ist ja in Südbrandenburg, und hat gesagt, ja sowieso, der Süden war immer so ein bisschen verrufen, so als so aufständisch. Ja, also er sieht natürlich da ein stärkeres Bewusstsein und mehr Klarheit bei den Menschen, dass sie doch auf der Straße gegangen sind. Also das Versammlungsgeschehen war ein bisschen anders im Süden. Die Polizei hatte mehr zu tun, mehr Corona-Spaziergänge. Ja, und
also das entspricht dann schon der Realität, dass die Leute einfach ein bisschen renitenter waren da im Süden von Brandenburg, oder ist das...
Aber auch, dass man die Menschen, so klang das zumindest von dem Politiker, dass man die ein bisschen abstempeln will, so in den aufsässigen, ne, das südliche Brandenburg als Gallien so ein bisschen, ja, die ein bisschen stärker aufgefallen sind und dass man die auch vom Verfassungsschutzseite so ein bisschen anders auch im Blick nimmt. Reichsbürger sollen dabei zu sein. Aber interessant, während der Verfassungsschutzpräsident von Brandenburg ja selber davon sprach, dass es rechte Unterwanderung geben würde und dass sie federführend waren, konnte das, hat das kein Polizeidirektor bekräftigt oder irgendwie bestätigt.
Das ist ja spannend. Und wurde der, also, wurden die darauf explizit auch angesprochen? Waren da alles voller Reichsbürger oder voller Staatsumstürzer?
Aber gar nicht. Also es wurde nicht, es wurde ja ein friedliches Bild gezeichnet, außer wie gesagt in dem Süden. Aber von den anderen war ein friedliches Bild und ja, die meisten Spaziergänge waren nicht angemeldet und das Versammlungsgeschehen hatte sich dann stark zugenommen, gerade mit den Spaziergängen Ende 2020, dann Übergang zu 2021. Aber ja, also dass sich da das widerspiegelt, was der Verfassungsschutzpräsident gesagt hat, das hat sich bei den Aussagen der Polizisten nicht widerspiegelt. Dass die Rechten das jetzt, Rechtsextreme das übernommen hätten und führen werden und da ganz stark auffallen würden. Ja.
Aber das ist ja auch spannend. Da müsste man jetzt vielleicht mal bei der Gelegenheit nochmal die alten Aussagen, vielleicht auch in der Presse, sich angucken, ob nämlich eventuell nicht in diesem Süden dann da, also entweder, also dass man dann auch, sagen wir mal, Einzelfälle, die vielleicht im Süden sich abgespielt haben, hochgeblasen hat, als generelles Thema, um so eben Stimmung zu machen gegen diese ganzen also Demonstranten, die ja einfach auch teilweise berechtigte Interessen hatten, beziehungsweise einfach ihre demokratischen Rechte wahrnehmen wollten. Ja? Und ja. Also ob man das nicht als, wie will man sagen, ein Exempel statuieren, man nimmt dann die, macht da Fokus drauf und sagt, guck, wie schlimm da, und da geht irgendwie die Post ab und das heißt, dass es überall alles infiltriert und sonst was ist.
Ja, da ist schon eine Diskrepanz. Auch wenn man sich die Berichte von damals anschaut, auch in den anderen Polizeidirektionen, zeigt sich ein anderes Bild. Es wurden Reiterstaffeln eingesetzt, ja, von der Bundespolizei. Da gab es Unfälle, dann diesen Todesfall von Boris Pfeiffer in Wandlitz. Also da klang das alles sehr friedlich, sehr harmonisch, alles ist gut gegangen und man hat zwar gesagt, dass man schon personell ganz schön gefordert war, aber irgendwie, ja, es stellte sich anders dar als in der Berichterstattung. Ja.
Und dieser jetzt den ersten Untersuchungsausschuss, also oder wie sehen Sie die Untersuchungsausschüsse im Vergleich zueinander?
Dazu kann ich wenig sagen, weil ich den ersten Corona-Untersuchungsausschuss gar nicht besucht habe, auch mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Ich habe den zweiten begleitet, ja. Und ja.
Aber man hat den Eindruck so ein bisschen, also kommt mir jetzt so vor, weil ich ja bei dem ersten ein paar Sachen gesehen habe, dass es doch so ist, dass man eben diese Phalanx da an vielleicht Abwehr, dass man das vielleicht noch optimiert hat. Also das klingt irgendwie fast so ein bisschen, also dass eben dieses mit dieser Kanzlei und den ganzen Geschichten und immer eingreifen und so, dass das vielleicht jetzt ein bisschen stärker noch geworden ist.
Ja, auf jeden Fall fällt der Ausschussvorsitzende auf, weil einmal war sein Stellvertreter, hatte er die Leitung, weil er gefehlt hat und da lief die Zeugenbefragung ganz anders ab. So ein Ausschussvorsitzender hatte einen großen Einfluss auf den Ablauf der Zeugenbefragung, das hat man gemerkt. Er kann vieles hemmen. Und dass er schon bevor der Zeuge antwortet, schon eingreift, oder der Zeuge will schon antworten, und er dann noch stoppt das sozusagen, das ist schon, finde ich, teilweise fragwürdig gewesen. Und auch, dass ja diese, ich komme jetzt gerade nicht drauf, also dieser starke Einfluss, ja vielleicht.
Von der Kanzlei oder von den, also den.
Nee, mir ist irgendwas entfallen. Ich wollte gerade noch was erzählen, da war was sehr auffällig.
Dass der den quasi beschützt hat vor der Fragestellung an sich, der meinten Sie da?
Ja, genau, vor der Fragestellung. Und
dass die auch gar nicht richtig in den Raum gestellt werden konnte oder jedenfalls nicht, die konnten die Fragen schon sagen, aber dann waren die eben, kam keine Antwort.
Ja, ich komme jetzt nicht drauf, aber wenn nachher, da gab es noch.
Und jetzt ist ja sind weitere geplant? Gibt es noch was steht in der Pipeline an Leuten, die befragt werden sollen oder Themenkomplexen, die jetzt noch anstehen? Ja,
für diese Legislaturperiode erstmal nichts. Jetzt gibt es noch nicht öffentliche Sitzungen und dann gibt es einen Zwischenbericht. Und da haben schon einige Parteien angekündigt, dass sie ein Votum einlegen werden. Also es wird dann mit dran geheftet, sozusagen eine eigene Stellungnahme auch dazu. Ja, und dann sind ja Wahlen nachher im September. Und
dann weiß man nicht, was geschieht. Ja.
Es geht weiter, das steht fest auf jeden Fall. Der ist nur unterbrochen und geht dann halt in der neuen Legislaturperiode geht es weiter. Und ich habe gefragt, die CDU-Politikerin Frau Ludwig, Saskia Ludwig, die ja Mitglied ist in dem Ausschuss, ob es noch genug Zeugen gibt, die sie befragen kann und ob sie noch genug Fragen hat. Sagt sie sicher.
Also, so. Das kann ich mir vorstellen. Wie kommt denn der Vorsitz zustande? Also ich könnte da auch mal einen AfD-Politiker beispielsweise den Vorsitz innehaben.
Ja, das ist eine gute Frage. Was die für eine interne, es gibt ja beim Bundestag ja auch viele interne Regelungen, ne? Dass man wechselt, durchwechselt fraktionsmäßig, ist mir nicht bekannt, nach welchem, oder manchmal geht man nach einem Stimmenanteil, ja, dass die Fraktion Erstwahlrecht hat, die meisten Stimmen hat oder so. Aber das kann ich nicht genau sagen.
Das wäre ja spannend, weil wenn man dann vielleicht einen ganz anders orientierten, der natürlich wahrscheinlich auch in den Rahmen natürlich von dem, was rechtlich zulässig ist, aber dass der sich dann eben da entsprechend dann doch mehr zulassen würde im Zweifel. Und ist denn so, dass die, jetzt ist mir die Frage entfallen, also ich wollte gerade noch fragen, die AfD, Moment, dass die diese Fragen stellen können. Weshalb vollzieht sich das jetzt hinter verschlossenen Türen, weil es jetzt um personelle Themen gibt, wo die...
Ja, intern, einfach interne Sachen, gewisse Abstimmungen oder so macht man intern, ja. Das sind keine Zeugenbefragungen. Ja, oder
nur intern ist also Processing quasi.
Genau, der Ausschuss für sich trifft gewisse Entscheidungen.
Und die werden ja dann auch eine gemeinsame, die erarbeiten jetzt quasi einen Bericht auch, den sie dann wahrscheinlich...
Genau, ein Zwischenbericht wird veröffentlicht und...
Der ist dann Konsens getragen.
Das ist ja eben das, und deshalb habe ich angekündigt.
Dann kommen die anderen,
die legen das, genau. Die ein Bedürfnis haben zu sagen, hey, das weicht aber ab von dem Allgemeinen, wie wir das wahrnehmen. Mhm. Die haben dann die Möglichkeit, selber was zu verfassen. Und dann kommt das mit am Zwischenbericht dran sozusagen. Und die Freien Wähler haben das schon angekündigt, dass es vermutlich sein wird. Und die AfD garantiert. Mhm. Die CDU weiß ich jetzt noch nicht.
Und nochmal, wird das mitgeschnitten und es steht dann auch weiter zur Verfügung für den Bürger? Natürlich.
So es sind keine Mitschnitte erlaubt. Mhm. Ja, das ist auch nochmal was Spannendes. Ja. Man darf nur Auftaktbilder machen sozusagen und dann alles andere. Mhm. Muss entweder handschriftlich oder mit dem Laptop mitgeschrieben werden. Mhm. Ja, ich wollte auch nochmal, ich weiß nicht, wie das mit den Protokollen ist, da müsste ich mich auch nochmal informieren. Also ob man als Medienvertreter auch nochmal in die Protokolle schauen kann, das wäre ja schon wichtig.
Das wäre auch gut, ja, weil man weiß ja auch gar nicht so genau, die Protokolle, das ist ja auch immer so ein Machtmedium. Also man kann ja dann auch Sachen weglassen aus den Protokollen. Also sind das Wortlautprotokolle, die wirklich haben? Oder sind das so Mitschriften, was da irgendwie passiert?
Und was wirklich ganz schade ist, dass die Aussagegenehmigung nicht vorgelesen werden. Also das ist ein großes Manko, finde ich. Der Herr Wieler hatte ja eine dreiseitige Aussagegenehmigung. Also auf drei Seiten war verfasst, wozu er nichts sagen darf.
Aber das wäre doch mal eine Frage, wo man das herausklagen könnte, jedenfalls.
Ich denke, das wäre schon gut. Eigentlich müsste vor der Zeugenbefragung für die Öffentlichkeit vorgelesen werden, damit man diesen Rahmen überhaupt erstmal sieht. In welchem Rahmen darf er denn antworten? Ja. Mhm. Und also drei Seiten. Und das, ich habe von die Ausschussmitglieder haben ja Einblick in die Aussagegenehmigung. Und laut Herrn Hünig von der AfD, das wäre das sehr stark abgewichen von den üblichen Aussagegenehmigungen, also von dem Umfang her. Ja, die hätten eine Viertel DIN A4-Seite, aber drei Seiten, das war dann schon. Und da war ja der Herr Grottmann mit dabei der hat den Doppelnamen, auf den ersten komme ich nicht, aber. Und das, der hat ja sehr stark Einfluss genommen. Ja.
Er hat sehr stark eingegriffen.
Und das als Nicht-Zeugenbeistand. Und deshalb musste er sich dann auch wegsetzen. Er hat ja deutlich gemacht, ich bin hier nicht als Zeugenbeistand, sondern ich passe auf. Ja, so nach dem Motto, ich passe auf und höre zu. Und und er hat ja einen Zettel ihm zugeschoben, auch ganz deutlich. Hat mit Handzeichen versucht, auf den Ausschussvorsitzenden Einfluss zu nehmen. Wahnsinn. Und da hat die AfD dann interveniert und ich glaube auch die CDU nachher. Und dann wurde er umgesetzt, zwei Sitze weiter.
Das stimmt, das erinnere ich auch noch. War es nicht sogar so, dass das Publikum rausgehen musste für einen Moment oder so?
Ja, weil es da natürlich
Diskussionen gab zu dem Thema. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich auch noch mal sehr, also wie eine Smoking Gun quasi, wenn man mal sich diese Aussagegenehmigung von dem Wieler herausklagen würde, weil dann sieht man ja, wo die heißen Problemzonen liegen. Weil deshalb, wenn dann drinsteht, er darf nicht aussagen da und dazu oder er darf eben zu den und den und den, aber wenn es auf drei Seiten ist, wird man ja auch spüren oder sehen können, wo sind denn im Prinzip noch die Löcher, wo nicht berichtet werden darf. Und da wird es wahrscheinlich ein bisschen brennen oder unangenehm sein an diesen Stellen. Also ich glaube, das könnte eine interessante presserechtliche, beziehungsweise es wäre nach dem Informationsfreiheitsgesetz wahrscheinlich, dass man das mal herausgefragt. Ja. Wer weiß, was da noch so alles kommt.
Spannend.
Ja, ist ja interessant. Und gibt es noch was, was Sie jetzt noch sehr wichtig oder was wir vielleicht nicht berührt haben als Thema zu dem Ausschuss noch?
Ja, also wir hatten jetzt Kinder, also vom Paul-Ehrlich-Institut war ja auch jemand dort. Also es war schon sehr spannend. Und mit den Aussagenehmen, das haben wir ja schon. Und dass der Ausschussvorsitzende auch stark Einfluss genommen hat.
Was haben die beim Paul-Ehrlich-Institut gesagt? Haben die sich jetzt nochmal auf die, also wahrscheinlich wird es doch auch um die Chargenbewertung.
Da war es Frau Keller-Stanislawski, ja. Mhm. Und das war, die hatte auch eine sehr ausführliche, anscheinend eine sehr ausführliche Aussagegenehmigung, weil sie öfter gesagt hat, das ist nicht von meiner Aussagegenehmigung gedeckt. Und es war auch schwierig für uns, wir wollten gern interviewen, die unterschiedlichen Zeugen, aber da hieß es auch, ich habe keine Autorisierung, um mit der Presse zu sprechen. Manche waren zu erschöpft. Es war nicht einfach. Sagten, ich brauche erst mal eine Pause. Eigentlich haben wir immer dieselben, nur die wir interviewen können, weil auch die SPD möchte kein Statement geben, sagt, dieser Untersuchungsausschuss gehört eigentlich auf die Bundesebene. Also das ist ja auch ein Statement.
Sagt
ja
die SPD?
Ja. Ein Ausschussmitglied, was von der SPD da war, sagte, dass dieser Untersuchungsausschuss, aber die AfD hat es ja versucht im Bundestag, wir wissen ja, wurde ja überstimmt oder kam ja zu keiner Mehrheit. Ja. Und die Grünen, die Mitglieder der Grünen halten sich da ganz raus aus der Befragung, stehen auch nicht für Interviews zur Verfügung und mit der Linken sieht es genauso aus, ja. Also ganz sporadische Fragen, wenig, aber auch keine Interview. Es gibt auch keine Möglichkeit, sie zu interviewen. Das wäre auch mal interessant, warum hält man sich so zurück? Ja. Natürlich, man ist in der Regierung, man ist dann, aber man sieht ja an Frau Ludwig, dass es auch möglich ist, dass man auch Sachen kritisch hinterfragt, obwohl man vielleicht auch in der Regierungsverhandlung war.
Und
ich habe nochmal eine Frage. Da ist auch über die Rolle der Bundeswehr gesprochen worden bei der ganzen Kampagne, bei der Spitzenkampagne. Das ist ja erst im Mai 22 übernahm das Zentrum für Pandemieimpfstoffe, die Therapeutika, CPI heißt das, am Paul-Ehrlich-Institut von der Bundeswehr die Aufgabe, die Pandemieimpfstoffversorgung der Bevölkerung aktiv zu steuern. Das heißt, bis zum Mai 22 hat die Bundeswehr das gesteuert. Und das Paul-Ehrlich-Institut ist erst dann eingetreten. Ich habe hier so ein schönes Bild, vielleicht kann ich das mal zeigen, ganz kurz, wie die Übergabe war. Da ist es.
Wofür sehen wir dich? Ah ja.
Ah ja.
Und da ist es, das war also, ich glaube, es ist den meisten nicht bewusst, dass das eine militärische Aktion war, bis Mai 22, die bei der über die Bundeswehr lief. Und dann kriegte erst das Paul-Ehrlich-Institut diese Rolle dann zugeschustert. Also das ist irgendwie, es ist schon extrem wichtig, weil es auch ja mit der Zulassung zu tun hat, weil es mit den ganzen, mit der Daten, wer hat die Daten, wo sind die Akten geblieben, wer hat den Auftrag erteilt, wo die Impfteams ihre Daten dann hingeben mussten. Und welche Rolle hat die Bundeswehr dabei gespielt? Und das sind also alles unheimliche, ich finde, das sind wichtige Fragen, die da noch zu klären wären. Die Rolle der Bundeswehr und die Rolle des Militärs überhaupt während des Beginns der ganzen Kampagne, der ganzen Spritzenkampagne. Und dann wird vielleicht auch einiges deutlicher, deshalb die sich so winden und deshalb die sich, das darf denn keiner wissen, das ist wieder Geheimhaltung. Wir waren ja im Krieg gegen die Viren, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja.
Aber Wolfgang, okay. Auf dem Bild ist das jetzt quasi ein Originalbild und da steht tatsächlich NATO drauf, auf diesen Impflieferungen?
Das war zusammen mit dem, das war alles aus dieser Nachricht, ja.
Also das wäre ja auch nochmal interessant, das zu hinterfragen, weil ich meine, entweder ist das jetzt nur ein Beispielsbild, aber warum sollte jetzt da NATO draufstehen auf so einer
Lieferung? Ja, weiß ich auch. Also es ist jedenfalls so, dass die ganze Logistik militärisch gelaufen ist. Und das war ja der Vorwand, war ja diese minus 80 Grad angeblich, bei denen das dann gestorste. Und die Ärzteschaft, die deutsche Ärzteschaft, ist ja erst dann viel später eingeschaltet, erst im Sommer, im Herbst oder Sommer, ich weiß nicht genau, eingeschaltet worden und hat dann auch diese Spritzen geben dürfen. Anfangs waren das ja diese sogenannten Impfteams, da war ja immer die Bundeswehr dabei.
Das stimmt absolut. Wir haben ja, ich habe ja selbst mit eigenen Augen in dem Spandauer Altenheim, das wurde ja an einem Sonntag, wurden da die ganzen Alten geimpft und dann waren wirklich Soldaten im Flecktarn vor der Tür. Mhm. Und es gab dann sogar einen Mitschnitt, der ist dann später, ich glaube, über Kennedy oder sonst wo irgendwie geleakt, irgendwie über eine ganz andere Quelle quasi. Und da gab es auch einen Mitschnitt, wie die in dem Altenheim tatsächlich da von den Soldaten dann, also ein Arzt, der die begleitet, aber die Soldaten trugen quasi den Impfstoff rum und füllten das auch ab oder jedenfalls waren sie oder lieferten jeweils für die Spritzen dann das. Und das ist eigentlich schon, das war ganz schön enorm. Und da war auch so die Ansage von den Betreuern dort, dass es eben für die alten Leute, die ja teilweise auch noch irgendwie den Krieg erlebt hatten oder jedenfalls so, also Nachkriegszeiten und so auch irgendwie beeindruckend waren, dass da plötzlich Soldaten waren, dass es halt so eine Atmosphäre machte von totalem Horror und Angst und Panik und wir sind jetzt wirklich im Krieg gegen den Virus, ja, gegen das Virus da.
Dieser Generalmajor Breuer, der ist ja, damals ist er ja noch Generalmajor gewesen, der ist jetzt Generalinspektor der Bundeswehr, so wie ich gehört habe. Der hat, also hat sich so verdient gemacht, dass er jetzt der oberste Militär ist in Deutschland. Also ist auch wichtig zu wissen.
Ja, und dann dieser Herr General Holtherm spielt ja öfter
spielt auch eine Rolle.
Und da ist noch vieles im Dunkeln, finde ich. Ja, so als wenn ich jetzt als Reporter und Schreiber da sehe, das ist nicht. Und der kam in der Befragung manchmal vor, ja, aber keiner hat da klare Aussagen gemacht, inwiefern er Sachen zu entscheiden hatte und wie weit er Entscheidungen treffen konnte auch. Und seine Rolle ist, finde ich, ist mir bis jetzt unklar noch.
Das stimmt. Ist denn der, also sind denn da auch nur Leute aus Brandenburg vorladbar? Oder könnte der zum Beispiel das auch in Bezug auf eine Einflussnahme auch vorgeladen werden?
Ja, man wollte auch Bundespolitiker einladen, aber das ist wohl gescheitert. Und ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob das juristisch auch ein Nachspiel hatte, aber da hieß es wirklich, dass das nicht möglich wäre. Ne? Mhm. Ja.
Die Vertreter der Bundesbehörden waren ja da.
Das waren da, Herr Wieler, ne? Aber wahrscheinlich, vielleicht weil das RKI so einen massiven, so eine wichtige Rolle hatte, auch in Landesgremien, in der AG Infektionsschutz waren ja auch RKI-Vertreter. Vielleicht hat man das so begründet. Also, ich glaube, man wollte, wen wollte man denn? Herrn Olaf Scholz wollte man, glaube ich, auch vorladen und das war da nicht möglich. Nee, interessant war vielleicht nochmal, dass man doch diesen Fremdschutz immer noch vorschiebt, ja, als Ausgangspunkt für das Handeln, ja, für die Corona-Politik, wo das ja nun völlig klar ist. Und das hat ja Frau Ludwig dann im Interview, als wir sie interviewt haben, auch deutlich gemacht, ja, also das war weder Thema bei der Zulassung, ja, der Fremdschutz, noch bei den Testungen, noch, aber Herr Woidke hat das wieder bei der Befragung jetzt vor kurzem wieder aufgeführt, ja. Also diesen Schutz vor Infektionen. Und Herr Wieler hat ganz klar deutlich gemacht, dass durch den Test keine Infektion nachgewiesen werden konnte. Also zumindest in den Punkten war mal klare Aussagen, ja.
Aber hat er das so getan, als hätte er das erst später erkannt oder war das ihm von Anfang an klar?
Das hat er so ganz beiläufig gesagt, ja.
Wahnsinn.
Ist denn was gefragt worden oder gesagt worden über die asymptomatischen Überträger, die man ja uns vorgehalten hat? Ist das nochmal thematisiert worden?
Da müsste ich jetzt, ich glaube, da kann ich.
Diese Möglichkeit wurde ja erfunden, dann, eben mit dem Test dann die Leute, nur bei positiven Tests, die Leute gleich zu isolieren. Ja. Man hat da die ganzen Heime leer geräumt von dem Pflegepersonal, hat die alle in Quarantäne geschickt. Ja. Ganz viele wurden da weggeschickt. Und nur die waren ja arbeitsfähig. Das heißt, da musste man Angst gehabt haben, dass eine arbeitsfähige Pflegekraft, nur weil der Test positiv war, jetzt jemanden anstecken kann. Das wäre ja dann asymptomatische Übertragung, Krankheitsübertragung, als Hypothese, die dahinter steht. Sonst ist es ja unsinnig. Aber das ist eine wichtige Frage, die muss man denen einfach mal stellen.
Ja.
Und woher wissen Sie dann von dieser Möglichkeit? Wie kommen Sie da drauf?
Ja, also ich kann mich nicht entsinnen, dass es großes Thema war, aber was Thema war, war auf jeden Fall, ob es eine Überbelastung gab des Gesundheitssystems.
Ja. Mhm.
Und das war nicht der Fall. Also das war eine klare Aussage. Nachher hat Herr Woidke das ein bisschen eingeschränkt, dass es lokal vielleicht höhere Belastung gab, ja, aber eine Überlastung vielleicht gab es nicht. Und dann, das hat ja dann, wir haben dann Frau Ludwig, Saskia Ludwig von der CDU interviewt dazu und sie meinte, okay, weil er sagte, er hat sich, wenn maßgebliche Veränderungen, Herr Woidke, ja, der Ministerpräsident, wenn maßgebliche Veränderungen bei der Infektionsschutzverordnung es gab, hat er sich mit den Klinikchefs der zwei größten Kliniken in Brandenburg kurz geschlossen und auch vorgestellt. Und was haltet ihr davon und wie ist die Situation? Und sie sagte, das findet sie gut, dass so eine Rücksprache geholt werden wurde. Aber allerdings ist das ja auch so ein zweischneidiges Schwert, sah sie das ja so, weil es gab ja dieses Krankenhausentlastungsgesetz. Mhm. Und da war ja Teil, ne, mit diesen Betten freizuhalten für mögliche Corona-Patienten. Und darauf gab es ja eine Prämie. Also das heißt, für jedes freigehaltene Bett pro Tag 560 Euro. Und sie fand das dann ein bisschen widersprüchlich. Also die zu fragen, die profitieren letztendlich auch von gewissen Entscheidungen auch, ja.
Ist das wirklich so?
Die dann auch, also das hat so einen Beigeschmack, ne, so ein bisschen, ne? Also die haben ja mehr, nur kurz, um das zu Ende zu führen, es kam ja dadurch die Situation zustande, wurden weniger Patienten betreut, man hatte weniger Patienten, aber mehr Umsatz. Das heißt, man hat noch Plus gemacht, ja. Und das ist ja schon ein spannender Fakt, ja.
Ja, ich habe das ein bisschen verfolgt, diese Verhandlungen um die Entlohnungssysteme. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, wie auch die Landeskrankenhausgesellschaften, die dann mit den Krankenkassen verhandelt haben, die wiederum jetzt das Geld von der Regierung dann haben wollten. Also da gab es so diese Dreiecksinteressen, die dort eine Rolle gespielt haben. Wenn der Ministerpräsident mit den Klinikchefs direkt redet, kann ich mir vorstellen, dass sie auch über Geld gesprochen haben. Mhm. Das war jedenfalls immer eines der wichtigsten Themen, wenn es um Krankenhäuser ging. Und das wäre schon spannend, aber da gibt es wahrscheinlich nirgendwo irgendwelche Dokumente oder Unterlagen oder Protokolle bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft oder bei den Spitzenverbänden irgendwo bei der Krankenkassen.
Ja.
Da wäre es schön, wenn man das aufarbeiten könnte und diese Verhandlungen mal verfolgt, was denn da als Argument von den Krankenhäusern eingeführt wurde, dass sie mehr Geld brauchen.
Also was? Ja, also er hat solche Verdächtigungen für abstrus gehalten, sozusagen, dass die Kliniken auch finanzielle Interessen hatten, sozusagen bei Maßnahmen oder bei der Umsetzung der Corona-politische Entscheidung.
Weil sie müssen ja schon Interesse, also jetzt wenn man gar nicht mal jetzt, wie will man sagen, Korruption annehmen würde, aber sie müssten ja in jedem Fall ein Interesse haben, die finanzielle Lage ihrer Krankenhäuser im Blick zu haben. Weil es ist ja klar, dass wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es könnte ja sein, das Haus ist total voll, man hält eben gar keine Betten vor und macht dann trotzdem miese, weil die Struktur nicht stimmt. Also dann müsste ja in jedem Fall, müsste ein Klinikchef ja sehr eng ein Auge drauf haben und gucken, hallo, hier brauchen wir noch einen Zuschuss oder so. Also deshalb kann man ja gar nicht sagen, dass das bei redlichem Vorgehen hätte man es schon thematisieren müssen. Es hätte also im Blick sein müssen. Und dann natürlich, wenn man vielleicht noch Partikularinteressen verfolgt, vielleicht dann noch mal viel mehr. Aber interessant wäre jetzt auch, weil Sie meinten, das sind ja jetzt zwei Krankenhäuser gewesen, mit denen im Wesentlichen da kooperiert oder kommuniziert wurde. Also ich erinnere zum Beispiel aus Freiburg, da wurden eine Zeit lang auch Leute eingeflogen aus dem Elsass. Und das war ein Riesending, da erzählten mir Freunde, dass da eben permanent die Helikopter flogen und dann kamen die ganzen Patienten, weil nämlich gar nicht genug Patienten da waren. Also sage ich jetzt mal so, oder jedenfalls, es war nicht ausgelastet. Mhm. Es gab noch Kapazitäten, was ja grundsätzlich absolut in Ordnung ist. Ja klar, dass wenn jetzt Not am Mann ist, ist ja super, wenn man sich da auch über die Landesgrenzen hinweg hilft. Ja. Aber es wäre natürlich auch vorstellbar, dass man eben auch wegen einer speziellen Kompetenz oder so die Leute auch zusammenzieht, also dass sie eben da auflaufen, künstlich oder weil es einfach sinnvoll ist, eben in bestimmten Krankenhäusern. Und wenn dann natürlich mit insbesondere diesen Krankenhäusern kommuniziert wird, kann es natürlich auch ein verfälschtes Bild geben, ja, für die Entscheidungsträger. Mhm. Jetzt nur als echtes Problem. Ja, oder als eben zu sagen, wir hören hier aus den zwei Krankenhäusern XY, hier brennt die Luft, ja. Und daraufhin trifft man Entscheidungen, die man vielleicht nicht getroffen hätte, wenn man dann vielleicht noch über andere Verteilungswege nachgedacht hätte oder so. Ja, also da lauern ja auch wiederum Gefahren, dass man wenn man zu einer objektiven Einschätzung kommen möchte.
Es war klar zu merken, er wollte sagen, wir haben nicht nur auf das RKI gehört, wir haben auch selber mal den Hörer in die Hand genommen und geguckt, wie es wort. Also das war der Tenor, ja. Mhm.
Wurde noch was gesagt zu diesem Thema der Behandlung, der Fehlbehandlung oder so? Weil ja am Anfang gab es ja diese ganzen Handlungsanweisungen oder Ideen. Und ich erinnere auch noch, dass ich mit einem Befreundeten, der ist so ein Oberarzt da in einer Klinik, und ich rief den an und der sagte dann, ja, wir behandeln jetzt auch mit, ich weiß nicht, ob das damals Remdesivir war oder irgendwas. Und wo ich ihn fragte, bringt das denn was? Was macht ihr da für Erfahrungen mit? Ja, irgendwie gefühlt ein bisschen besser oder so. Also irgendeines dieser Präparate, die dann damals so, oder was war das noch? Vielleicht dieses andere, irgendwie, na gut, egal. Also jedenfalls ein anderes Präparat. Und jetzt weiß man ja, dass da auch viel schiefgelaufen ist. Wurde das zum Thema? Diese Handlungsanweisungen und von wem die kamen, wie zu behandeln ist.
Zu tief ist man nicht eingestiegen. Mhm. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass Klinikchefs jetzt, das wäre auch mal interessant. Aber es geht ja um die politischen Entscheidungen jetzt ganz klar. Mhm. Und darauf konzentriert man sich. Also woher kamen die Daten? Was waren das für Daten? Wie sahen die aus? Und wer hat Entscheidungen genommen? Politische Entscheidungen, das ist der Schwerpunkt. Mhm. Und man kann natürlich die nennen sich Sachgutachter laden sozusagen, und da hat man ja auch einige aus verschiedenen Bereichen geladen. Aber jetzt ein Klinikchef, dass man den jetzt, kann ich mich nicht
erinnern. Na gut, wenn der jetzt so eine Funktion gehabt hätte, dass der eben die Entscheidungsträger mit Informationen versorgt, ja, irgendwie, dann hätte man ja, dann wäre ja das durchaus eine,
dass man sagt,
der liefert immer zu, die drei Krankenhäuser liefen zu, oder liefern alle Krankenhäuser zu, und da wird eben vielleicht, gibt es eine Krankenhauskonferenz, hätte es ja auch sein können, gibt es immer einen Zoom, wo die alle drin sitzen und sagen, bei mir sieht es jetzt so und so und so und so aus, und da macht sich die Politik ein Bild.
Da also, wäre der Klinikchef der Charité, ne, Krömer, glaube ich, eine gute Adresse, weil der saß ja mit in der Ministerpräsidentenkonferenz, ja, war ja mit dabei. Also, ja. Mhm. Das wäre mal eine Möglichkeit. Also interessant war auch noch die Begründung, warum man keine Studien macht. Mhm. Da hieß es, man hätte ja keine eigene Universitätsklinik, ja. Aber nun arbeitet, kann man ja auch bundesländerübergreifend arbeiten, ja. Und Berlin und Brandenburg, auf so vielen Ebenen arbeitet man zusammen, verwaltungstechnisch und alles Mögliche. Also dass da das nicht möglich wäre mit der Charité, vielleicht in Kooperation oder Bundesländer, Bundesland Berlin und Brandenburg machen zusammen eine Erhebung zu den Impfnebenwirkungen oder zur Wirksamkeit der Impfung oder aber das
ist erstaunlich.
Weil wir keine Klinik hatten und so eine Studie nicht betreuen könnten. Ja, das wurde von Frau Nonnemacher mit als Begründung aufgeführt.
Aber die anderen haben es ja auch nicht gemacht, oder? Ich meine, es gibt ja auch keine.
In NRW gibt es zum Beispiel Studien, also nicht jedes Bundesland, aber da fehlt mir der Überblick auch, wie es in den einzelnen Bundesländern ist. Ja.
Aber wenig Studien gab es. Wolfgang, weißt du was dazu?
Haben Sie eine Ahnung, wie der Scope jetzt sein wird, falls das fortgesetzt wird, ob die Fragestellungen offen sind, ob man da neue Fragestellungen einbringen kann oder ob der Untersuchungsausschuss von vornherein auf begrenzt ist, was die Fragestellungen und die Thematik angeht? Sind die Themen ausweitbar, zum Beispiel auf Long-Covid oder wie man damit umgeht?
Ja, ich verstehe das so. Man gibt einem Untersuchungsausschuss ein großes Oberthema. Unterthemen einfügt, dann, das nennt sich dann eine Beschlussfassung. Man macht zu dieser Zeugenbefragung, die jetzt ansteht, zu der kommenden, dann muss die immer in Bezug stehen zu diesem großen Oberthema, unter dem man überhaupt diesen Untersuchungsausschuss aufgesetzt hat. Mhm. Und ich kann jetzt nicht den genauen Titel wiedergeben, aber das ist so, welche politischen Entscheidungen wurden warum getroffen und was war der Grund dafür? Also das ist dieses große Oberthema. Mhm. Und wie viel Spielraum man jetzt hat darunter, das kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist ein großes Oberthema. Und ich habe ja gemerkt, die Ausschusssitzungen hatten immer unterschiedliche Schwerpunkte, ja, von Auswirkungen auf Kinder, Jugendliche, über wie ist die Polizei mit den Demonstranten umgegangen, bis zu den Impfgeschichten, ja, wie sah die Impfstrategie des Landes aus, bis hin, wie sah die Krankenhaussituation aus. Also es hat ein breites Spektrum. Mhm. Also, ja.
Wirtschaftsthemen sind nicht zur Sprache gekommen.
Nee, also die Wirtschaftsthemen, das habe ich noch nicht erlebt, dass das jetzt Thema war.
Also Schließung auch oder 2G, was ja dann die,
ja,
vielleicht auch die Restaurants oder ganze Schließungen hat ja auch Themen, wer hat sowas.
Ja, vielleicht kommt es ja noch. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, es geht weiter und man kann ja immer auch neue Unterthemen einbringen. Die müssen halt nur in Bezug zu diesem großen Oberthema stehen, so verstehe ich das. Also es wird weitergehen. Das hat die AfD signalisiert und auch die CDU. Ja. Mhm. Und auch die Freien Wähler, ja. Frau Wernicke hat da, glaube ich, auch noch viele Fragen.
Ist schon ein ganz schönes Ding. Tja, Wolfgang, hast du noch Fragen?
Ja, noch ganz viele, aber die müsste ich direkt dann in den Thematisierungsausschuss einlegen. Das schaffen wir, glaube ich, nicht.
Ja.
Nein, aber da ist natürlich noch unheimlich viel Luft drin, wenn die Konsequenzen jetzt für die Wirtschaft ist natürlich unheimlich wichtig. Das wäre auch gut. Wie inwiefern der durch den Infektionsschutz begründet gewesen ist, dass die Wirtschaft so runtergefahren wurde. Und das zweite ist eben dann jetzt das, was mit den Folgen dieser vom Staat ja angeordneten und organisierten Spritzenaktionen, was mit denen gemacht wird. Was geschieht mit dem, was tut Brandenburg zum Beispiel, um sicherzustellen, dass Impfopfer entschädigt werden? Und wer ist dafür zuständig? Und wer trägt die Kosten denn nur wirklich? Und was ist mit den Ärzten? Diese ganzen Geschichten, die wir vorher besprochen haben, hier auch, das Verhalten der Ärzteschaft, die Landesärztekammer, wie steht die dazu? Und also es gibt unheimlich viele Fragen, die hier auf Landesebene auch sehr schön zu klären sind, weil die Maßnahmen des Gesundheitsschutzes sind Aufgaben eines Landes. Und die haben sich zwar jetzt, berufen sich immer auf dieses Gremium auf Bundesebene, aber die bleiben trotzdem, im Gesetz bleiben sie verantwortlich.
Was noch ein großes Thema sein wird, ist auf jeden Fall, und wo man schon immer mit Fragen arbeitet, ist auch diese Diskrepanz zwischen den Zahlen, zwischen den gemeldeten Impfnebenwirkungen, ja. Mhm. Da gibt es auf der einen Seite das, was direkt man dem Paul-Ehrlich-Institut melden konnte, ja, konnte jeder auf die Webseite gehen und melden können. Mhm. Und das, was über die Gesundheitsämter dann letztendlich angekommen ist beim Gesundheitsministerium in Brandenburg. Und
ganz konkrete Frage. Können diese Akten, die da angelegt worden sind, die von einer privaten Firma ja jetzt verwaltet werden, können die herangezogen werden für die Klärung von Ansprüchen?
Also ich bin ja, es hieße, das Gesundheitsministerium hat Zugang zu denen. Also könnte es sie nutzen natürlich. Ja. Jeder Patient hat auch die Möglichkeit, über einen Antrag zu erfahren, was steht überhaupt in meiner Akte und Zugang zu erhalten. Das haben sie auch deutlich gemacht. Aber was auch, man hatte ja auch von den Kassenärztlichen Vereinigungen jemand dort, weil die Kassenärztliche Vereinigung war ja dafür zuständig, vom Gesetzgeber die ganzen Zahlen an das RKI zu liefern, über die Impfnebenwirkung. Und das war ein großes Thema, weil es wurde deutlich, dass die Zahlen am Anfang nicht geflossen sind. Warum sind sie nicht geflossen? Ja, die Krankenkassen hatten sich geweigert, Daten zu liefern. Haben da datenschutzrechtliche Gründe, glaube ich, haben das damit begründet. Aber selbst zwischen RKI und PAI lief es ja nicht. Also die Daten hätten ja ans PAI weitergeliefert, Monus, und das wurde durch die Befragung deutlich von einem Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung, dass das PAI am Anfang keine Daten bekommen hat vom RKI, dass es da irgendwelche Schnittstellenprobleme gab, sozusagen, und deshalb die Daten nicht flossen. Und da war es ein großer Punkt. Also warum sind die Zahlen so spät geflossen? Und und halt diese große Diskrepanz zwischen den gemeldeten Zahlen, was über den regulären Meldeweg geflossen ist und Übers Pi, ja.
Und was die Pi war sehr viel weniger. Welches waren die?
Pi war mehr, viel mehr direkt, als was von den niedergelassenen Ärzten gekommen ist. Was von den Impfzentren gekommen ist. Was also von
Pi
den
waren das, wo die Leute selber gemeldet haben?
Genau, wo sie direkt gemeldet haben.
Okay, und dann sind sie sozusagen abgeblockt worden, weil die Ärzte gesagt haben, oh, ist zu mühsam oder man hat sich nicht getraut, kostet zu viel oder was auch immer, wahrscheinlich sowas.
Ja, und zu den Impfgeschädigten, da ist es interessant, da hatte, ich glaube, das war Frau Nonnemacher, die gesagt hat, 168 Anträge werden eingegangen beim Landesversorgungsamt wegen Impfgeschädigung und ich glaube, 8 oder 4, also eine ganz geringe Zahl, wären bewilligt worden. Ne? 4, glaube ich, nur 4 Stück. Mhm. Also ist eine sehr geringe Bewilligungsrate, wenn man mal die Zahlen so nimmt. Ne?
Was als Hintergrundinformation vielleicht noch wichtig ist, der Lauterbach hat ja dafür gesorgt, dass der medizinische Dienst der Krankenkassen, der früher auf Landesebene gearbeitet hat, dass der zentralisiert wurde. Das war zwar vor 2019. Und zwar so, dass es einen bundesmedizinischen Dienst gibt und die ja nur noch so Nebenstellen hat auf Landesebene. Also Lauterbach hat sich schon, das war ja noch nicht Lauterbach, das war ja Spahn noch, die haben sich schon die Zuständigkeit auch für diese ganzen Daten, den Zugriff auf die Daten, Behandlungsdaten in den Krankenhäusern zum Beispiel, den haben sie sich schon gesichert. Die Kontrollen der Krankenhäuser, die waren ja wichtig auch für die Krankenkassen, weil Krankenkassen haben damals gesagt, also als das diskutiert wurde, haben sie gesagt, das sind fast 50% der Abrechnungen sind fehlerhaft, wenn nicht betrügerisch bei den Krankenhäusern. Mhm. Und das heißt, da kann man eine ganze Menge draus sehen aus diesen Abrechnungsdaten. Da wäre natürlich auch eine ganze Menge dann zu sehen gewesen in Bezug auf Belegung, in Bezug auf Diagnosestellung und all diese Dinge. Also diese Daten sind sehr, sehr wichtig. Die sind jetzt irgendwo auf Bundesebene. Und auch die Intensität der Überwachung der Krankenhäuser ist ganz stark reduziert worden. Auch aufgrund der Initiative des Bundesgesundheitsministeriums. Also das ist ein Bereich, der auch journalistisch vielleicht nochmal durchforstet werden könnte. Ja. Das ist eine spannende Ecke.
Und diese Akten sind spannend. Also wirklich diese Patientenakten, die dort lagern, weil es sind 11 Impfzentren gewesen, die und von den Impfbussen noch. Das ist eine Menge an Daten, was da, also es wurden ja Daten genannt, es sind 4,6 Millionen Impfdosen in Brandenburg alleine verimpft worden, 4,7 Millionen sogar aufgerundet. 68,1% der Brandenburger sind vollständig geimpft. Also das ist ein riesen Datenschatz, der dort ist. Mhm. Und wenn man mal davon ausgeht, dass der gut geführt worden ist, sehr aussagekräftig ist, ja. Und den man auch mit zusätzlichen Gesundheitsdaten sehr aufbereiten könnte zu einem guten Bild, ja, zu einem aussagekräftigen Bild.
Ist im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Mm. Und wenn ihn ein privates Unternehmen hat, dann herzlichen Glückwunsch. Ja.
Aber wurde denn gesagt, dass das private Unternehmen diese Daten jetzt irgendwie verwerten darf?
Also Daten, das sind jetzt die Patientenakten.
Ja, ne? Aber das wären ja dann Daten, die daraus generiert werden könnten, dass man das alles eintippt oder wie auch immer. Alles digitalisiert. Das heißt, man kann bereits ganz viele Auswertungen machen und ist dann sichergestellt, dass das auch tatsächlich dann nur der Regierung oder geht das auch direkt an die Hersteller, die dann wunderbar sehen können, was da...
Das war sehr spannend. Ja. Die Kassenärztliche Vereinigung hat ja diese Impfzentren IT-technisch betreut sozusagen. Mhm. Und das heißt, von jeder händisch angelegten, also von jeder analogen Patientenakte wurde auch etwas Digitales angelegt. Mhm. Und diese Daten sind bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Aber, das hat die Frau Nonnemacher, die Gesundheitsministerin, deutlich gemacht, wir haben keinen Zugang dazu. Also zu den digitalen Daten hat man keinen Zugang, zu der analogen Patientenakte bei den privaten Dienstleister schon. Also das wäre auch nochmal ein Punkt. Man hat schon die digitalen Daten. Warum hat man keinen Zugang? Warum nutzt man die Daten nicht?
Man könnte ja zumindest so Meta-Analysen daraus fahren oder sowas. Ja? Das wäre ja wahrscheinlich. Aber ich fand nochmal interessant, weil Sie sagten da diese dass diese Informationsflüsse ja da nicht funktioniert haben zwischen ja. KI und PI oder was weiß ich wem da den ganzen oder den Gesundheitsämtern und so, dass das da Probleme gab. Ich meine, ganz am Anfang hatten wir doch auch nochmal dieses Ding mit dieser aus meiner Erinnerung doch sehr wenig professionell wirkenden Maskenverlust-Thematik. Es gab doch irgendwie so eine Riesenlieferung, die nicht gekommen war aus China. Mhm. Die war im Zoll stecken geblieben. Wolfgang, ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst. Da war ein Riesenbohai. Ja. Also zuerst hieß es ja, man braucht gar keine Masken. Dann hieß es, wir brauchen alle Masken. Wir brauchen diese ganze Schutzkleidung und so weiter. Und dann war es so, dass diese ganzen Masken irgendwie nicht kamen, weil die, im, wie gesagt, im Zoll stecken geblieben waren. Und
eine daraufhin... Unternehmerin, die da geklagt hat, da war eine Unternehmerin, die wir da auch gesprochen haben, die geklagt hat, soweit ich mich erinnere.
Geklagt?
Eine Unternehmerin, die das geordert hatte, die das nicht gekriegt hat und die dann geklagt hat. Irgend sowas war das, ja.
Ja, aber ich meine, dass das auch, also es war jedenfalls ein großes Ding und weil dann doch diese ganzen Schutz, diese Masken nicht da waren, deshalb, das war ja mit einer der Begründungen, warum man diesen in den Lockdown gehen musste. Und das, ich hatte mich damals ja auch gefragt, wie das denn eigentlich sein kann, also warum da nicht dann eine Bundesregierung irgendwie ein paar Jets, Militärjets irgendwie anschmeißt, ja. Oder so ein riesen
so ein Transporter, so eine Transportgerät
könnte man doch irgendwie sofort nach China schicken und könnte die vollladen bis zum Anschlag oder eben auch gegebenenfalls solche Maschinen, Produktionsmaschinen auch von dort holen. Ja, also weil ich hatte einen befreundeten Unternehmer, mit dem hatte ich gesprochen, der hat gesagt, er hat selbst dann irgendwie 200.000 Euro investiert, um so eine Maskenproduktionsmaschine eben aufzubauen, weil er unbedingt helfen wollte. Und dann war es so, dass er die sogar anbot und der wäre, glaube ich, im Mai oder so produktionsfähig gewesen, weil er eben die große Gefahr sah und so weiter. Und dann wurde ihm gesagt, ach, er könne sich mal bei einer Ausschreibung im August bewerben. Da war er schon etwas pikiert, ja, und überrascht. Aber ich finde, dass da eben so Sachen, wo man sich halt fragt, ist das jetzt irgendwie eine, also ist das einfach nur, wenn man sagen, Dilettantismus oder eben keine gute Struktur, ja, dass man eben zum Beispiel sowas, dass das passieren kann, dass das da im Zoll hängen bleibt. Ich meine, kann man da nicht als Regierung dann auch richtig Stress machen und sagen, wir brauchen das jetzt, das ist quasi ein nationaler Notstand, ja, wenn wir hier, bevor wir das Land also dicht machen, gucken wir doch, dass wir die Masken irgendwo anders herkriegen, ja, oder so. Und Ähnliches, also diese wichtigen, also an das, mir scheint es so einfach an so neuralgischen Punkten, fließt die Information nicht, wird die Studie nicht gemacht, ja, guckt man nicht genau hin. Mhm. Und viele andere Sachen, oder es sind sogar Fehlinformationen, ja, mit diesem, alle Krankenhäuser sind voll und in Wahrheit mussten dann welche sogar zumachen oder hatten ja totalen Leerlauf, ja. Mhm. Das ist schon irgendwie erstaunlich, also dass man so fast wie, ich weiß nicht, ja klar, kann natürlich Murphy's Law, geht dann irgendwie alles schief, was man sich so vorstellen kann.
Ja.
Oder es ist eben dann doch so, dass eben auch an, ja, weiß auch nicht, man nicht genau hingucken wollte oder eben dann vielleicht auch auf dem Trip war, sage ich jetzt mal, da, ja, es ist jetzt das Schlimmste, was passiert.
Aber was auch erstaunlich ist, ist das Interesse der Medien. Es ist ja bundesweit der einzige parlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss und also die, ich meine, wenn der Ministerpräsident kommt ja zur Zeugenbefragung, da ist dann mal mehr los. Da ist auch jemand von der dpa oder vom Redaktionsnetzwerk. Aber ansonsten, neben der Epoch Times, ist da nicht viel. Ja, auf 1 ist noch als ein Medium dort. Mhm. RBB als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist da ganz selten zu sehen. Und das ist doch schon, also das kann man schon hinterfragen. Also das ist schon... Ich sehe das ja aus Sicht eines Journalisten schon fast eine Story wert, ja, wie gering das Interesse ist für diesen Corona-Untersuchungsausschuss. Ja.
Erstaunlich, ja. Tja, na gut, vor dem Hintergrund natürlich toll, dass Epoch Times da vor Ort ist. Man kann ja auch die ganzen Einzelberichte nachlesen. Gibt es ja auch, ich sehe immer wieder einen Bericht auch von Epoch Times, wo darüber berichtet wird. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, dass das dokumentiert ist und alles auch für die Nachwelt und für die jetzige Information eben, da, dass man sich das anschauen kann. Also es ist schon eine wirklich wichtige Aufgabe, weil auch diese Leute wird man ja irgendwann an dem festhalten müssen oder können dann auch gegebenenfalls, was sie gesagt haben, ja, und wie sie sich eingelassen haben. Und es wird natürlich Aufschluss geben, dann auch zum Beispiel über die Wahrhaftigkeit, wenn eben weitere Informationen hochkommen, die unter Umständen was anderes sagen. Ja. Vielleicht bestätigen sie es auch genau, aber es ist trotzdem eben sehr, ja, auch ein heißes Eisen aus meiner Sicht, was Sie beschrieben haben, dass die Regierung so versucht, offenbar die Informationen doch relativ unter einem dicken Deckel zu halten. Und wenn dann vielleicht eben ganz andere Sachen rauskommen, da spielt man ja auch ein bisschen mit dem Feuer bei sowas. Ja. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Ganz toll. Vielen Dank, dass Sie uns da so berichtet haben. Danke sehr.
Danke, Herr.
Vielen Dank. Ja, jetzt sind wir heute damit auch am Ende der Sitzung angelangt. Es ist etwas kürzer heute, weil ich auch noch nicht ganz sicher war, wie es gesundheitlich jetzt heute gehen würde. Aber ich freue mich, dass ich doch da ganz gut durchgekommen bin. Ja, also wir sehen uns in der nächsten Woche wieder zur regulären Zeit. Wird jetzt auch wieder immer regelmäßig an den Tagen dann auch stattfinden. Kann sein, dass es nochmal von einem Freitag auf einen anderen Tag verschoben werden muss. Aber erstmal geht es ganz normal weiter. Und ja, da bin ich gespannt. Für die nächste Woche haben wir auch schon interessante Gäste in der Pipeline. Und ja, wir sind ja auf Ihre Unterstützung angewiesen für unsere Tätigkeit. Und ich freue mich, wenn Sie uns weiter unterstützen können. Also nur das macht unsere Arbeit möglich. Und insofern, ja, herzlichen Dank dafür. Und ich hoffe, Sie bleiben uns da weiter gewogen. Wolfgang, gibt es von deiner Seite noch irgendetwas Abschließendes zu sagen?
Nee, die ganze Sache ist nicht abzuschließen,
Das stimmt, das kann man wohl sagen, ja. Na gut, wir bleiben dran am Thema und wünsche dann allen einen sprießlichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche in alter Frische oder noch größerer Frische wieder. Bis dahin dann. Tschüss.
Tschüss.